Willkommen im GAP System Podcast für Medizin 3.0. Wir kombinieren moderne Medizin und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, um dich dabei zu unterstützen, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Gründer der Medletics Academy. Mein Ziel ist es, durch Verständnis und alltagsorientierte Tools deine Gesundheit nachhaltig zu optimieren.
Claudia, herzlich willkommen bei uns im Create Your Best Health Podcast. Ganz kurz, wir kennen uns ja aus der Ernährungsmedizin-Fortbildung für Ärzte. Mhm. Ich habe es dir im Vorgespräch nicht gesagt, aber ich weiß ganz genau, als ich dieses, ich glaube es waren so 3 Tage oder 4 Tage, wo wir im Stück Ernährungsmedizin hatten und als ich den Vortrag von dir gehört, das war ja alles online, danach wusste ich, also ich wusste schon nach den ersten 15 Minuten, dass ich dich gerne im Podcast gehabt hätte oder gerne haben würde. Und wir sind ja jetzt, glaube ich, seit 3 Monaten ist es, glaube ich, her, dass wir einen Termin suchen. Und jetzt sitzen wir hier und haben die Ehre, über das Thema Ernährung beziehungsweise über das Thema Red S, so ein bisschen über hormonelle Situationen zu sprechen. Ich glaube, das ist ein Thema, was deutlich mehr Aufmerksamkeit braucht, einfach heutzutage. Vielleicht machst du mal so einen ganz kurzen 40 Sekunden Trailer von dir selber. Was machst du? Mit wem arbeitest du? Du hast gerade eben im Vorgespräch schon kurz erwähnt, dass du eine eigene Praxis hast, aber auch schon am Olympiastützpunkt warst. Und da erzähl gerne einfach mal ganz kurz die Dinge, die ich auch noch nicht kenne.
40 Sekunden, das ist eine Challenge. Also ich bin Diplom-Ökotrophologin, bin selber früher Leistungssportlerin gewesen. Deswegen hat mich der Bereich Sporternährung von Anfang an wahnsinnig interessiert. Ich hatte dann Glück tatsächlich, dass ich nach meinem Studium eine Promotion machen konnte zu einem Sporternährungsthema an der TUM im Bereich Sportmedizin und gleichzeitig am Olympiastützpunkt Bayern als erste sozusagen die Ernährungsberatung dort übernommen habe. Und es hat mir so viel Spaß gemacht tatsächlich, dass ich da fast 30 Jahre jetzt eigentlich in diesem Olympiastützpunktsystem verbracht habe, mit viel Nationalmannschaftsbetreuung, mit wirklich den Top-Leuten auch teilweise, die man im Fernsehen sieht, also richtig cool. Viel gelernt dabei. Parallel dann, als die Kinder größer geworden sind, meine eigene Praxis aufgemacht, auch nur Sporternährung tatsächlich. Und jetzt seit 1.3. bin ich Professorin für Sporternährung an der Technischen Hochschule in Deggendorf, wo ich die Gelegenheit habe, alle mein Wissen sozusagen an die Sportstudierenden, Sportwissenschaftler zu bringen. Und gleichzeitig läuft die Praxis aber weiter tatsächlich. Das ist ja möglich zum Glück. Macht mir wahnsinnig viel Spaß auch die Beratung. Und da habe ich tatsächlich auch sehr viele Mädchen, die mit diesem Red S kämpfen.
Mhm. Lass uns mal ganz kurz, ich meine, wir sprechen grundsätzlich ja viel über dieses Thema Hormone. Haben auch schon viel über Red S gesprochen, haben schon ein eigenes Webinar mal dazu gemacht. Wobei das Thema war jetzt nicht primär Red S, aber es ging primär eigentlich um Red S. Mhm. Vielleicht magst du mal ganz kurz ausholen und kurz erklären, was versteht man überhaupt unter Red S und wofür stehen diese Buchstaben auch?
Das ist mal, finde ich, eine schöne Sache, dass dieses Red S, die Abkürzung, die gleiche ist im Englischen wie im Deutschen. Also wir können zur Abwechslung mal bei der englischen Abkürzung bleiben und es passt auch im Deutschen. Also es ist das relative Energiedefizit im Sport und ist ein Syndrom, das sich entwickelt, wenn Sportler und Sportlerinnen über einen längeren Zeitraum einfach zu wenig Energie aufnehmen, sodass der Körper tatsächlich anfängt, im Bereich des Ruheumsatzes, also in diesem nicht willkürlich beeinflussbaren Stoffwechselbereich, Einsparungen vorzunehmen, um dieses Energiedefizit, das da ist, eben von sich aus zu reduzieren. Und das hat natürlich schon gesundheitliche Implikationen, wenn im Ruhestoffwechsel praktisch Stoffwechselvorgänge nicht mehr wirklich mit Energie hinterlegt werden.
Würdest du sagen, ich glaube, dass du kennst diesen Ausdruck sicher, weil jeder Zweite benutzt diesen Ausdruck, das ist irgendwie so eingeschlafener Stoffwechsel. Würdest du sagen, das ist das irgendwie oder ist das was ganz anderes?
Also ich glaube schon, dass man das so ein bisschen so bezeichnen kann. Also wir kennen das ja auch aus der Adipositas. Da gibt's ja diese Untersuchungen bei diesem Biggest Losern, die ja zum Beispiel auch festgestellt haben, dass in diesem, das ist ja so eine Fernsehsendung, wo praktisch sehr stark Übergewichtige in der Kombination mit Sport und einer Kalorienreduktion abnehmen, geht ja dann darum, wer hat am meisten abgenommen, der hat dann gewonnen quasi. Und da gibt's ja eine parallele Untersuchung dazu, wie sich der Ruhestoffwechsel verändert hat. Und das ist schon mega interessant, dass es brutale Absenkungen gibt im Ruhestoffwechsel, der nicht erklärbar ist, alleine nur durch die Absenkung, die ja durch eine Gewichtsreduktion kommt und dass die wahnsinnig lange anhält. Also die haben nochmal 10 Jahre später geguckt oder 6 Jahre später, geguckt, wie sind diese Stoffwechselveränderungen, und man sieht da immer noch einen abgesenkten Ruhestoffwechsel, obwohl das schon so lange zurückliegt. Also wir kennen das auch aus der Adipositas-Therapie, und es ist, glaube ich, diese besondere Konstellation einfach aus, in dem Fall jetzt, eben extremem Sport und sehr wenig Energieaufnahme, dass eben tatsächlich es zu einer Ruheumsatzabsenkung kommt. Das bedeutet ja auch, dass ich definitiv weniger Kalorien verbrauche. Das ist ja auch das, was die Sportlerinnen dann auch so umtreibt, dass sie im Grunde ja das Gefühl haben, sie essen, haben selber das Gefühl, sie essen wenig, aber sie können damit ihr Gewicht eben genau halten. Einfach weil der Ruhestoffwechsel nicht mehr so viel verbraucht wie normalerweise. Und da jetzt so salopp zu sagen, der Stoffwechsel ist eingeschlafen, trifft es vielleicht jetzt nicht ganz, aber vom Prinzip stimmt es schon.
Du hast jetzt mehrfach von Sportlern und Sportlerinnen gesprochen. Was, ich meine, du kommst ja vom Olympiastützpunkt, das sind ja quasi so die Sportelite in Anführungsstrichen. Mhm. Was würdest du sagen, wie relevant ist dieses Thema Red S und generelle Energieverfügbarkeit so für den Otto-Normalverbraucher oder auch für den Hobbysportler?
Das ist wahnsinnig hoch. Also ich bin selber krass erstaunt, dass ich bei mir in der Praxis, seitdem ich jetzt so, ich habe so einen kleinen Artikel zum Red S auch bei mir im Blog, und über den kriege ich ziemlich guten Zulauf, eben tatsächlich von Mädchen, die gar nicht mal unbedingt, also sind schon ein paar dabei, aber nicht unbedingt gleich so ambitionierte Sportlerinnen sind. Also wo man sagt, die machen jetzt den Sport, um bei Wettkämpfen teilzunehmen, und die haben da irgendwelche krassen Ziele oder sowas, sondern die machen den Sport teilweise für sich selber, um fit zu sein, glaube ich auch schon ein bisschen, um auch gut auszusehen, also sportlich auszusehen, und kriegen das dann letztendlich mit der Energieaufnahme, mit dem allgemeinen Essen irgendwie trotzdem auch nicht auf die Reihe und sind teilweise wirklich sehr verzweifelt, sehr unsicher auch, was darf ich denn essen, wie viel darf ich essen. Also das ist, für mich wäre mal super interessant, eine Studie zu sehen, wie hoch die Prävalenz zum Beispiel in einem ganz normalen Fitnessstudio ist. Ich glaube, dass sie irre hoch ist, unterm Strich genommen. Und der neue, also es gibt ja einen neuen Konsensus-Statement zum Red S jetzt, der gerade 2023 rausgekommen ist. Und da highlighten die ja auch nochmal, dass es einen ganz starken Zusammenhang zwischen so einer fast schon obsessiven Sporttreiben und diesem Red S gibt. Und ich glaube, das ist auch was, worauf wir in der Praxis schon stark auch achten können. Dass wenn Menschen kommen, die jetzt nicht unbedingt Leistungssportler sind, aber die eben sehr viel Sport machen und wo man auch so ein bisschen das Gefühl hat, das ist schon ein bisschen übers normale Maß hinaus vielleicht, und auch dieses, ich kann keinen Pausetag machen. Da sind ja so viele dabei, die machen keinen Ruhetag. Das habe ich in all meinen Jahren am Olympiastützpunkt noch nie erlebt. Leistungssportler machen immer mindestens einen Ruhetag und haben mindestens 3 Wochen Off-Season. Und die machen 24 Stunden, oder also im Grunde genommen alle Monate durchs ganze Jahr durch, täglich Sport, haben nie irgendwann in diesen 12 Monaten mal Pause, und sind wirklich, also der Tag ist verloren, wenn kein Sport war. Das ist schon krass. Also es ist auffällig, auf jeden Fall wäre zum Beispiel ein ganz auffälliges Zeichen, wo man dann gleich mal genauer hinschauen sollte.
Meine Frau würde jetzt wahrscheinlich, die hat einen Master in Suchttherapie, ja, die würde jetzt ja wahrscheinlich schon sagen, dass das irgendwie in so suchtähnliche, absolut, Facetten abdriftet. Mhm. Ich meine, das ist ja auch was wir grundsätzlich beim Thema Ernährung sowieso sehen, wobei ich glaube schon so, die wissenschaftliche Datenlage spricht da jetzt ja nicht von Sucht, sondern eher von anderen Faktoren am Ende. Aber was, wenn wir uns jetzt so einen Menschen vorstellen, also du hast schon einen Faktor genannt, nämlich so dieses exzessive Sporttreiben und auch nicht Pause machen können, in Anführungszeichen. Mhm. Aber wie sieht so jemand aus? Ich denke, dass die meisten nämlich jetzt denken würden, dass so jemand total schlank ist und wahrscheinlich aufgrund dieser Energieverfügbarkeit vielleicht entweder viel oder wenig Muskulatur hat. Aber kann man überhaupt so einen typischen Phänotypen ausmachen, wie so jemand aussieht?
Gut, dass du es ansprichst. Kann man tatsächlich nicht. Also es gibt keinen Zusammenhang zwischen BMI, Körperfettanteil, Muskelmasse oder sowas und der Prävalenz für Red S jetzt zum Beispiel. Also es gibt nicht die klassische Physiognomie für einen Red Essler, wenn man das mal so sagen will. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die leistungssportliche Literatur zum Beispiel schauen, dann sehen wir eigentlich, dass gerade die Mädchen, also wenn man so in so einen Kader reinschaut, gerade die Mädchen, die innerhalb dieser Gruppe einen eher etwas höheren Körperfettanteil haben, die sind ja alle schlank, aber jetzt in der Gruppe eher höher liegen, vielleicht bei knapp 20% oder sowas, da ist die Prävalenz zum Beispiel viel höher als bei denen, die einen niedrigen Körperfettanteil haben, weil die natürlich einen höheren Gewichtsdruck haben, fühlen sich ja dann schnell auch als hässliches Entlein, ne? Also man fühlt sich dann einfach auch zu dick eigentlich, man ist es nicht, aber man hat im Verhältnis zu den anderen, hat man das Gefühl, boah, ich bin hier die Dicke. und will das natürlich nicht. Und dann natürlich immer auch noch dieses Kopfkino, dass man ja denkt, wenn ich weniger Körperfett habe, weniger wiege, bin ich auch besser. Also die haben einen hohen Gewichtsdruck, die versuchen sehr häufig dann eben auch Gewicht zu reduzieren, sind nicht betreut, deswegen dann halt auch Extreme, dass sie versuchen, so wenig wie möglich zu essen. Damit haben wir dann schon einen riesen Gap wieder in Energieaufnahme und Energieverbrauch. Also da ist zum Beispiel die Prävalenz sogar eher höher, die müsste man eher auf dem Schirm haben als die Schlankeren. Bei jetzt wirklich anorektischen Patientinnen ist ein Red S natürlich irgendwie immer mit drin, das ist sowieso klar, aber es kann eben auch eine ganz normale Körperzusammensetzung sein und es kann auch durchaus jemand sein, der übergewichtig ist, der so eine Problematik haben kann.
Das heißt, das würde sich ja langfristig dann aber wahrscheinlich aufs Körpergewicht auswirken, oder wie würdest du das sehen? Also wenn jetzt jemand, du hast gerade gesagt 20% Körperfett zum Beispiel, spielen wir es mal einfach durch, ich habe jetzt 20% Körperfett oder? Habe ich jetzt nicht, aber hätte ich jetzt theoretisch. Ja. Und ich würde jetzt zu wenig Energie zuführen, würde aber viel Energie über meinen Leistungsdruck, über Sport und Co. verbrauchen. Was würde denn dann passieren dadurch?
Also das Problem ist eben in dem Augenblick, wo dieser, wo diese Differenz zwischen der Energieverfügbarkeit, die praktisch von dem, was ich esse, noch übrig bleibt für den Stoffwechsel. Wenn da der Gap zwischen dem, was ich eigentlich für den normalen Ruheumsatz bräuchte, zu groß ist, dann fängt der Körper an einzusparen. Und dann bedeutet das auch, dass ich sozusagen weiterhin relativ wenig esse, aber damit ja nicht mehr abnehmen kann, weil der Körper ja von sich aus dafür sorgt, dass einfach auch weniger verbraucht wird. Und das ist eigentlich dieser Teufelskreis, dass die bei dem wenigen Essen bleiben, nicht mehr weiter abnehmen. Also sie müssten dann weiter noch weniger essen. Also wenn wir jetzt anorektische Patientinnen haben, dann ist das natürlich so. Aber die bleiben im Grunde genommen bei der niedrigen Energieaufnahme, nehmen aber nicht weiter ab tatsächlich, weil der Körper eben sozusagen sich anpasst und dafür sorgt, dass weniger Energie verbraucht wird. Und dann kommt natürlich schon auch in gewisser Weise dazu, dass sie auch natürlich weniger Energie verbrauchen, weil sie ja ein bisschen was abgenommen haben. Also deswegen ja auch sich dann an bei dem Energiebedarf oder Energiemenge, die sie jetzt essen, sagen wir mal 3000 Kalorien, sich dann da halt auch so ein bisschen anpassen, weil sie nicht mehr so viel verbrauchen wie mit vielleicht 2 Kilo oder 3 Kilo, was sie halt vorher vielleicht mehr hatten. Und es ist schon so, dass die auch, das wissen wir aus der Adipositas-Therapie eigentlich auch, der Körper passt sich auch außerhalb des Trainings an. Also die trainieren, die sind aber, das sagen wirklich viele Patienten oder Sportlerinnen auch zu mir, die sind zwischen den Trainingseinheiten, wenn die zum Beispiel 2-mal am Tag trainieren, die sind tot. Die sagen auch wirklich, sie liegen eigentlich nur auf dem Sofa rum, sie können eigentlich gar nichts machen. Also sie schaffen gar nicht, sich mit Freunden zu verabreden oder irgendwas zu machen. Die sind einfach nur fertig und versuchen bis zum nächsten Training wieder auf die Beine zu kommen. Das heißt also, der Energieverbrauch außerhalb des Trainings sinkt einfach auch. Und das wissen wir aus der Adipositas-Therapie auch, dass Sport zum Beispiel, wenn die Sport machen, dazu führen kann, dass sie sich eben außerhalb des Sports nicht mehr viel bewegen oder nicht mehr so viel bewegen wie vorher, weil sie eben müder sind und dadurch dann eben ein Teil wieder eingespart wird, weshalb ja auch da zum Beispiel diese Diskrepanzen sind zwischen dem Energieverbrauch, den ich im Sport habe, und dann eben dem, was ich abnehmen kann. Also das heißt, da gibt es diese Adaptationen, nicht nur im Stoffwechsel, sondern auch in meinem Verhalten, das ja letztlich auch durchs Gehirn gesteuert wird, weil es mir eben sagt, komm, du bist doch jetzt viel zu müde, lass es einfach mal. Und dann bleibe ich halt eher sitzen und treffe mich nicht noch mit Leuten, räume vielleicht nicht zu Hause nochmal alles auf oder putze alles durch, was ich normalerweise vielleicht machen würde. Und dadurch tatsächlich ist es so, dass sich eben der Gesamtenergieumsatz auf dieses niedrigere Niveau bewegt und es dann aber im Grunde plus minus null so ausgeht.
Vielleicht probieren wir es mal noch ein bisschen plakativer anhand von Kalorien zu machen, weil ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere da jetzt sitzt und denkt, ja, aber ich muss ja weniger essen, um abzunehmen. Mhm. Also das, ich kann ja nicht abnehmen, wenn ich nicht weniger esse. Aber ich glaube vielleicht, wenn man nochmal klar macht, dass wenn der Grundumsatz irgendwo bei, keine Ahnung, 1800 Kalorien liegt und ich jetzt aber dauerhaft nur 1200 esse, dann kriege ich halt theoretisch dieses Problem. Willst du mal so ein plakative Kalorienzahl von jemandem in den Raum werfen und dass wir einfach mal durchspielen, wie das langfristig zu einem Problem werden könnte.
Also es ist natürlich so, dass es immer ein bisschen, also es gibt keinen richtigen Cut-off-Wert, ne? Ab wann sozusagen haben wir da ein Problem. Aber wir wissen auf jeden Fall aus Untersuchungen, dass beispielsweise so eine moderate Energiereduktion von 500 Kalorien am Tag zum Beispiel tatsächlich dazu führt, dass man ja zwischen 300 und 500 Gramm pro Woche dann abnehmen kann, dass das auch überwiegend dann ja auf die Fettmasse zurückgeht. Und da sehen wir eigentlich keine Anpassungen in dem Sinn im Stoffwechsel. Wenn man dann die 1000 Kalorien Defizit beispielsweise macht, dann sehen wir ja in Untersuchungen auch, dass die Fettabnahme die gleiche ist pro Woche. Man nimmt zwar dann vielleicht 700 Gramm in der Woche ab, ne? Aber ich habe eben die gleiche Fettmasse, die weggeht. Ich habe dazu dann eben Verluste im Muskelbereich zum Beispiel. Meistens eben dann auch bei den Glykogenspeichern noch, weil man doch die Kohlenhydrate stärker einschränken muss. Und wenn das eben langfristig so bleibt beispielsweise und der Sport vielleicht noch intensiviert wird, dann kann eben ab, würde ich mal sagen, so 1000 Kalorien Defizit chronisch gesehen, kann eben tatsächlich sich das, wenn es über viele Wochen so bleibt, so auswachsen, dass dann eben so eine Anpassung des Stoffwechsels tatsächlich passiert. Und ich glaube, in der Realität ist es eben anders, also noch krasser. Der Ausgangspunkt für diese ganze Krux mit dieser niedrigen Energieverfügbarkeit und dem Red S ist eigentlich, würde ich jetzt sagen, in 90% der Fälle jetzt aus meinem Erfahrungsbereich gegeben durch die Idee, ich will jetzt ein bisschen abnehmen, ich will auch sportlicher aussehen. Es kann wirklich nur das Gewicht sein, das man im Visier hat. Es kann aber auch einfach sein, ich will noch athletischer aussehen. Ich will eigentlich aussehen, so wie die Teilnehmer beim 400 Meter Endlauf in der Leichtathletik jetzt bei den Olympischen Spielen oder so. Und wenn die Leute das alleine machen, dann machen die einfach FDH. Also die halbieren entweder alles oder sie lassen wirklich ganze Mahlzeiten weg, essen nur Salat und kommen dann eben, was du gerade gesagt hast, tatsächlich unter den oder in den Bereich von dem Ruheumsatz und trainieren aber ja obendrauf weiter. Und damit hast du noch einen viel größeren Abstand sozusagen zwischen dem, was man eigentlich bräuchte für den Stoffwechsel schon alleine und dem, was eben aufgenommen wird dann einfach. Und das ist eigentlich immer wieder dieser Anfangspunkt. Und wenn du dann Sportlerinnen hast, die das durchziehen, weil sie eben, das ist halt auch das Problem der Sportler, dass sie ja sehr diszipliniert sind. Man muss ja auch im Training mal durchziehen. Auch wenn alles brennt und du fix und foxy bist, ziehst du durch, weil du weißt, du brauchst es jetzt einfach. Du musst diesen Reiz setzen. Du musst an die Limits gehen. Und das machen die dann halt unter Umständen in der Ernährung auch, dass sie das dann einfach durchziehen. Dann abnehmen ein bisschen was, also verlieren dann schon 3-4 Kilo und dann aber eben auf diesem Bereich sozusagen verharren. Und dann geht eben nichts mehr vorwärts und dann geht's los. Wenn die ein bisschen mehr essen, ein bisschen mehr Kohlenhydrate essen, ist gleich ein Kilo drauf. Dann kriegen die schon gleich einen Vogel und versuchen sofort wieder weniger zu essen.
Ja, das meiste wird ja Wasser sein wahrscheinlich, oder?
Na, du hast, also wir haben in der Sporternährung speziell und das ist einfach auch dieses Kohlenhydrat-Bashing, was wir halt einfach jetzt über die letzten 5 bis 10 Jahre so haben, das ist natürlich für Sportler und Sportlerinnen ganz schlimm. Also es ist ja so, dass physiologisch gesehen, ne, wenn wir Kohlenhydrate in die Muskulatur einspeichern, dann wird ja in etwa die dreifache Menge als Wasser eingelagert. Das heißt also, wenn ich jetzt die normalen, es wird ja in den Fachbüchern immer so angegeben, 400 Gramm Kohlenhydrate lagert man so in der Muskulatur ein als Otto-Normalverbraucher. Das heißt, dann werden ja in diesen 400 Gramm Kohlenhydraten, die ich in der Muskulatur habe, nochmal mal 3 sozusagen, noch 1,2 Kilo als Wasser drin. Das heißt, nur meine Kohlenhydratspeicher wiegen ja dann im Grunde genommen schon 1,6 Kilo. Und Sportler haben ja eher höhere Kohlenhydratspeicher. Also da kann das schon einfach auch mal 2 Kilo, 2,5 Kilo bei einem Mann beispielsweise schon mal ausmachen. Jetzt, wenn die anfangen, ich will abnehmen, das sehr radikal machen, ganze Mahlzeiten weglassen, vielleicht bei Social Media noch ein bisschen geguckt haben, was macht man am besten, na, und dann ist es ja Kohlenhydrate weglassen. Also die Kohlenhydrate sehr reduziert haben, dann verlieren die natürlich innerhalb von 2-3 Tagen, wenn die trainieren, verlieren die diese 2 Kilo. Ziehen das weiter durch, verlieren vielleicht auch noch ein 3. Kilo dann über Fett oder sowas, verharren dann auf diesen 3 Kilo weniger. Und wenn die dann jetzt einmal Kohlenhydrate essen, es ist so, die essen einmal, die haben einen Ruhetag, mach doch mal einen Ruhetag und essen mal ein bisschen Pasta und eine Pizza am Abend. Dann haben die wirklich am nächsten Tag 1,5 Kilo mehr. Und dann verfestigt sich dieser Glaubenssatz hier oben, Kohlenhydrate machen Fett, ich hab's gewusst, Pasta ist das Schlechteste überhaupt. Und dadurch lassen die Kohlenhydrate dann natürlich auch immer weg. Also sie bleiben dann in diesem Low-Carb-Bereich und wissen dann einfach auch nicht, was soll ich denn jetzt noch machen? Wenn ich mehr esse, nehme ich zu. Weniger essen kann ich dann auch nicht mehr, weil dann geht gar nichts mehr. Und dadurch bleiben die dann chronisch über Monate hinweg dann eben da drin und dann bleibt die Periode aus und dann haben wir ein Red S.
Ich musste so grinsen gerade, weil das mit diesem plötzlich 2 Kilo schwerer und so, ich kenne das von mir selber. Ja. Das ist so extrem manchmal, dass man kennt die ganzen physiologischen Abläufe und denkt dann dahinter trotzdem so, das kann jetzt nicht sein. Also wo kommen jetzt 1,9 Kilo her? Das ist total merkwürdig. Und ich habe, weil ich das mitbekommen hast, damals, als ich die Vorlesung quasi hatte bei dir, habe ich mich auf einen Triathlon vorbereitet hier in München und habe mit Philipp Seib, den kennst du ja, glaube ich, auch. Philipp hat mich dadurch begleitet und begleitet mich auch jetzt weiter. Und eine der größten Intentionen von Philipp war, Timo, du musst mehr Kohlenhydrate essen. Und du darfst auf keinen Fall abnehmen jetzt in der Vorbereitungszeit, weil das wird noch mehr Stress machen. Und ich hatte super zu kämpfen mit diesem Gewicht geht rauf, Gewicht geht wieder runter, Gewicht geht rauf, auch wenn das gar nicht mein Fokus war. Aber jetzt seit 2 Monaten, 300-400 Kalorien entspannt weniger, gar kein Quellen, gar nichts mehr, 300-400 Kalorien. Ich habe 6 Kilo weniger jetzt schon. Und das jetzt nach, weiß nicht, 5 oder 6,5 Wochen sowas, ja. Also geht schon sehr schnell. Und ich glaube, das ist, wenn du in einem deutlich niedrigeren Bereich bist, wo du auf Kohlenhydrate ja gänzlich, ich verzichte ja nicht auf Kohlenhydrate, eher trotzdem 300 Gramm Kohlenhydrate am Tag so, ist das natürlich nochmal extremer, weil wenn du die Speicher ja wieder leerst oder quasi leerst und sie werden dann vollgesogen, geht das ja noch schneller mit dem Gewicht. Und bei mir 2 Kilo ist ja was anderes als bei jemandem, der vielleicht 70 Kilo wiegt, dann 1,5 Kilo drauf. Das macht einen ja wirklich mental irgendwann auch fertig. Und ich bin total froh, dass du das mit den Kohlenhydraten ansprichst. Das steht hier irgendwo in dem Skript auch drin. Also ich habe vor, als ich vor, boah, ich weiß gar nicht, wie lange das ist her, vor 10 Jahren mit diesem ganzen Social Media, Instagram so ein bisschen angefangen habe, war eines meiner ersten Videos, dieses Low Carb nach 18 Uhr, was das für ein Quatsch ist, weil die Kohlenhydrate ja gar nicht wissen, wie viel Uhr wir haben. So, das war natürlich keine wissenschaftliche Aussage so, ja. Aber das war so meine Frage damals, die ich in den Raum gestellt habe, warum soll ich denn jetzt um 18 Uhr darauf verzichten? Gibt doch gar keinen Sinn für mich. Das heißt, du würdest, egal ob ich jetzt Hobbysportler bin, ob ich Leistungssportler bin, gibt es irgendein Setting, rein physiologisch betrachtet, natürlich gibt es individuelle Ausnahmen, das ist mir schon klar, aber gibt es irgendein Setting, wo man auf Kohlenhydrate verzichten sollte, wo man Low Carb überhaupt essen sollte? Gerade als Frau?
Also nicht im Sportkontext, ne? Also wo wir es sehen, und das, glaube ich, ist auch das, was zu dieser Verwirrung führt, ist halt, dass die Kohlenhydrate natürlich schon, soll ich das so sagen, Problemnährstoff vielleicht sind, bei Menschen, die übergewichtig sind, sich nicht bewegen und schon so eine prädiabetische Stoffwechsellage haben.
Aber sind es die Kohlenhydrate oder ist das der Zucker?
Nein, es sind die Kohlenhydrate. Mhm. Also da ist auch eine Pastaportion, also wenn die eine große Pastaportion essen, einfach ein Problem. Also es ist ja, wenn du, also wir nehmen jetzt mal diese prädiabetische Stoffwechsellage, weil das ist ja eigentlich das Hauptproblem eigentlich auch. Und die wären ja noch, man könnte die ja noch einfangen, dass sie nicht zum Diabetiker werden und Tabletten nehmen müssen oder spritzen müssen. Das Problem hier ist einfach gar nicht unbedingt das Übergewicht, sondern das Problem ist einfach auch die geringe Muskelmasse. Wir sprechen ja Gott sei Dank endlich jetzt auch von der sarkopenen Adipositas. Das ist wirklich also dringend notwendig, dass dieser Begriff jetzt auch mal irgendwie bei uns in Deutschland gelandet ist. Also die haben, das Problem ist, dass solche Patienten sehr häufig eine sehr niedrige Muskelmasse haben und diese wenige Muskelmasse auch prinzipiell nicht bewegen. Physiologisch ist es ja so, nehmen wir mal an, wir essen eine schöne Pastaportion, dann werden diese Kohlenhydrate verdaut. Die kommen ja als Glukose an, also es wird ja alles in Glukose zerlegt. Auch die langkettigen Kohlenhydrate kommen als Glukose in die Pfortader, gehen direkt in die Leber und die Leber entscheidet ja dann mehr oder weniger, was macht sie damit. Wenn jetzt eine hohe Glukoseanflutung kommt, weil einfach auch viel gefuttert worden ist, dann haben wir, das sehen wir ja auch, postprandial dann eben auch einen entsprechenden Anstieg der Kohlenhydrate, also des Blutglukosespiegels, weil die eben die Leber dann natürlich durchwinkt. Und dann wird Insulin ausgeschüttet und das zentrale Organ eigentlich, das Insulin dann auf dem Schirm hat, ist die Muskulatur, weil ja nur die Muskelmasse eigentlich in der Lage ist, wirklich substanziell größere Mengen an Kohlenhydraten aufzunehmen. Wir haben keinen anderen Speicher, wir haben noch den kleinen in der Leber, da zweigt die Leber schon auch was ab. Aber da passt ja nur 100 Gramm rein. Also wenn ich da eine ordentliche Pastaportion gegessen habe, es ist ja noch was in der Leber drin, das passt nicht alles da rein, also es geht durch. Und bei jemandem in einer prädiabetischen Stoffwechsellage, gerade der hat ja die, weil er wenig Muskelmasse hat und weil er nichts verbraucht hat, dann die Insulinresistenz beginnt ja an der Muskulatur. Das heißt, der Muskel sagt, nee, ich nehme nichts. Und dann bleiben diese Kohlenhydrate im Blut und dann geht ja diese ganze Litanei los mit noch mehr Insulin ausschütten, noch mehr rumpressen, noch gucken, was machen wir damit. Dann schwappt alles ins Unterhautfettgewebe, wird dann dort umgewandelt, verstärkt zu Fett und dann haben wir die Ektopenfetteinlagerungen und so weiter. Also das ist, in dieser Stoffwechsellage haben wir meines Erachtens schon die Thematik, dass man gucken muss, dass man die Kohlenhydrate von der Menge her niedrig hält, vielleicht auch einen niedrigen glykämischen Index anpeilt. Also dieses Thema glykämische Last ist da, glaube ich, wirklich ein wichtiger Aspekt. Jetzt haben wir bei Sportlern halt einen völlig anderen Kohlenhydratstoffwechsel. Und das sind für mich wirklich die beiden, also diese prädiabetische Stoffwechsellage in dieser Konstellation, auch mit wenig Muskelmasse. Und dann auf der anderen Seite eben der Sportler, der trainiert hat, der viel Muskelmasse hat, der leere Kohlenhydratspeicher hat. Die sind vom Kohlenhydratstoffwechsel her wirklich Enden des ganzen Strahls sozusagen. Und wenn jetzt ein Sportler beispielsweise auch abends nach dem Training nochmal eine Pastaportion essen würde, dann ist es ja hier so, dass er erstens mal einen wahnsinnig gut trainierten Kohlenhydratstoffwechsel hat, weil er das ja ständig verballert und wieder auffüllt. Zweitens hat er zu dem Zeitpunkt leere Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur und er hat viel Platz da, weil er ja auch eine Adaptation gemacht hat, dass er ja mehr Kohlenhydrate einlagern kann. Also wenn der jetzt Pasta futtert, und da gibt's ja auch Untersuchungen dazu, es wird weniger Insulin ausgeschüttet, die Muskulatur ist viel insulinsensitiver, das heißt, wie du es mit dem Schwamm gesagt hast, der saugt die Kohlenhydrate ein und die sind sofort aufgeräumt. Deswegen haben wir da gar nicht dieses Problem mit dem Kohlenhydrathandling. Und das wird einfach in Social Media zusammengeworfen. Es werden die Empfehlungen, das sind ja immer die gesunde Ernährung, für diese spezielle Gruppe, die natürlich in Deutschland groß ist, muss man schon sagen. Die wird aber im Grunde übertragen als gesunde Ernährung auch für diese Sportler. Und das ist wirklich die Verwirrung perfekt. Und das ist einfach wirklich der Anfang vom Ende für die Sportler und die eben viel Sport machen, weil die das nicht unterscheiden können und weil leider eben auch bei diesen Ernährungsempfehlungen in Social Media nicht gesagt wird, für welche Gruppe. Mhm. Wir wissen ja in der Ernährung, one fits all klappt nicht. Und dann muss man eben auch, wenn man sagt, Kohlenhydrate müssen eingeschränkt werden, muss da eigentlich sein, für wen gilt es denn jetzt eigentlich? Und für diese Gruppe gilt es nicht. Und ich glaube, dass für uns in der Ernährungstherapie, vielleicht der Ernährungsberatung eben tatsächlich auch mit ein Thema ist, dass diese Schere im Lebenswandel in Deutschland so stark auseinandergeht. Also früher war das, glaube ich, noch alles ein bisschen ähnlicher. Jetzt haben wir wirklich halt diese absoluten Nichtsportler, und es ist nicht abwertend gemeint, sondern einfach nur eine Feststellung des Lifestyles, der eben sehr sedentary ist und wo wir dann eben auch schon sehen, dass die Muskelmasse auf ein Niveau erreicht hat, das tiefer ist, als es normal ist. Und auf der anderen Seite eben eine wahnsinnig sportive Gruppe, die gar nicht unbedingt leistungssportlich unterwegs ist, sondern die einfach viel Sport macht. Und dadurch sind die Stoffwechsel dann so unterschiedlich und dadurch muss man sich, finde ich, sehr gut überlegen, welche Messages man darüber bringt und dass man eben diese Unterscheidungen stärker macht. Für wen ist denn das jetzt gedacht?
Ja, ich glaube, gerade Social Media ist da ein sehr kontextloses Tool, nennen wir es mal so, ja, weil du hast halt nur eine bestimmte Zeit, das ist auch der Grund, warum ich Podcasts so gut finde, weil du hast halt Zeit, einen Kontext zu geben, Sachen einzuordnen, in Ruhe über was zu reden. Wenn wir uns jetzt diese Skala angucken, vom Prädiabetiker quasi bis zum Leistungssportler, wo würdest du jetzt so den Otto-Normalverbraucher, aka Hobbysportler einordnen, der so 2-3 Mal die Woche ins Fitnessstudio geht? Ist der mehr so Richtung Prädiabetes oder, also klar, von den Blutwerten ist was anderes? Oder befindet er sich genauso in der Mitte oder wo befindet er sich?
Der ist schon weiter auf der Sportlerseite, ganz klar, okay. Weil er ja Kohlenhydrate verbraucht und die Muskulatur ist damit gut trainiert. Er hat einen guten Kohlenhydratstoffwechsel, wenn er jedenfalls Kohlenhydrate auch isst. Das ist ja auch immer sowas, ne? Ich kann nur einen guten Kohlenhydratstoffwechsel haben, wenn ich auch Kohlenhydrate esse. Also er ist auf jeden Fall eher auf der Seite, dass Kohlenhydrate absolut sinnvoll und auch wichtig sind. Und es gibt ja auch keinen Grund, Kohlenhydrate dann einzuschränken. Also er braucht nicht so viel. Also wenn wir es dann jetzt auf die Ernährungsberatung vielleicht runterbrechen würden, dann haben wir natürlich auf der Skala sozusagen, wo Sport getrieben wird und wo die Muskelmasse vielleicht auch normal ist und wir jetzt auch nicht einen Diabetes mellitus Typ 1 haben, da ist es dann schon so, dass die Kohlenhydrate auf jeden Fall ein wichtiger Nährstoff sind. Die Menge ist dann halt auf dieser Skala sehr unterschiedlich. Und wir können dann natürlich, das ist ja auch ein bisschen vielleicht die Krux dieser Kohlenhydratempfehlungen, die haben wir ja im Sport in Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und die gehen ja wirklich von 3 bis 12 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, sehr situativ. Also es sind ja schon, finde ich, gut beschrieben, in welchen Situationen wie viel Kohlenhydrate auch immer oder teilweise auch im Kontext mit dem Training und die muss man halt dann anwenden nach dem, was gemacht wird. Aber für so jemanden würde ich auch nicht empfehlen, auch nicht im Krafttraining übrigens, wenn jemand jetzt nur in Anführungszeichen Krafttraining macht, würde ich jetzt auch nicht empfehlen, da nüchtern reinzugehen oder die Kohlenhydrate komplett wegzulassen, weil es einfach für die Trainingsleistung auch einfach schlecht ist.
Wenn man, also du hast 3 bis 12 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gerade angedeutet, dass 3 Gramm ist jetzt wirklich die untere Grenze schon, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Autonormalverbraucher 3 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht isst, oder?
Na, es kommt jetzt drauf an, was du da für eine Gewichtsklasse hast, sag ich mal. Na, also jetzt mal so jemand mit 60 Kilo, wenn du da 3 Gramm nimmst, das ist eigentlich im Bereich Kohlenhydratminimum, wenn du so willst. Ne? Also wenn wir sagen, wir brauchen schon 120 so mal fürs Gehirn und dann noch ein bisschen für die restlichen da rote Blutkörperchen und was
weil
da
das
halt
schon noch so. Also es wirkt jetzt für jemanden, der schon, ich habe super lange getrackt auch und Co., um einfach herauszufinden, wie man sich mit diesem ganzen Thema versucht zu nähern. Ich habe früher viel Bodybuilding gemacht und Co. Und also 180 Gramm jetzt für so jemanden finde ich jetzt gar nicht so wenig, weil wenn ich habe früher ganz lange, als ich in Bonn gewohnt habe damals noch, habe ich ein Personal Studio, Fitnessstudio geleitet, haben super viel Ernährungsberatung auch gemacht und da ist so die typische Frau, die dann CrossFit macht und die jünger ist und die zu dir kommt und mit dir arbeiten will, weil sie auch Gewicht verlieren will oder schon ein sehr gutes Gewichtsmanagement hat. Wenn du die fragst, was die so den ganzen Tag über isst, sagen ganz viele, ja, morgens esse ich gar nichts, weil ich mache intermittierendes Fasten. Mittags esse ich einen Salat mit Hühnchen und abends Quark mit Beeren. Also da ist sowohl Kohlenhydrate als auch Fette, da ist noch der Makronährstoff, der am vertretensten ist, irgendwie ist Proteine. Mhm. Und die anderen beiden sind irgendwie extreme Mangelware. Und da kommt mir jetzt 180 Gramm theoretisch im Verhältnis zu diesem, ich esse quasi eigentlich fast gar keine Kohlenhydrate, schon extrem viel vor.
Naja gut, also wenn die Ausgangslage ist, ich esse keine, ne, dann sind 180 schon viel, aber 180 ist normal. Also ja. ich würde schon sagen, dass die meisten von uns, wie gesagt, es hängt natürlich ein bisschen von der Größe ab, aber ich glaube, dass schon jetzt ohne den Kontext Sport so ein Bereich von 150 bis 200 Gramm Kohlenhydraten am Tag eigentlich für jeden ein guter Range ist.
Ja,
und heißt, wenn wir von der Physiologie nochmal her gehen, dann sagen die Lehrbücher ja schon sehr übereinstimmend, ungefähr 120 Gramm braucht das zentrale Nervensystem, um überhaupt genügend Energie zu haben. Und dann haben wir noch ein bisschen was die roten Blutkörperchen und irgendwelche Zellen im Nebennierenmark, die nur mit der Glykolyse zugange sind. Und dann kommt man je nach Lehrbuch, kommst du dann irgendwo raus bei 150, ich glaube sogar bis 180 hoch. Aber sag mal, wir können gerne 120 bis 150 Gramm einfach sagen, ist der Range, der eigentlich als Kohlenhydratminimum für den Körper angegeben wird. Und dann kommt ja noch obendrauf, dass man ja schon ein bisschen Kohlenhydrate auch über den Tag verbraucht. Also wenn ich halt mal ein paar Treppen steige oder sowas, ein bisschen schneller irgendwo gehe, es kommt die Arbeit dazu, wo ich vielleicht ja auch nochmal ein bisschen mehr Gas, also dieser Druck, den man dann hat.
Stress und Co., ne?
Genau, wo dann ja durchaus auch vielleicht das Gehirn auch ein bisschen mehr Kohlenhydrate verbraucht. Also ich glaube, die 150 bis 180 da irgendwo braucht man auf jeden Fall. Und ich glaube eben, dass man auf die 200 eigentlich in der normalen Ernährung auch, also wenn die Frage, was ist normal, ne? Aber wenn ich jetzt mal sage, ich esse einfach so, wie das vielleicht unsere Vorväter gemacht haben, so bin ich auch aufgewachsen, dass halt ein Kohlenhydratträger auf dem Teller ist und dann ist ein bisschen ein Proteinträger da drauf, also ein Ei oder ein Fleisch oder Tofu oder was auch immer. Und dann ist halt ein Gemüse mit dabei. Also diese Mischung sozusagen. Ich wüsste jetzt einfach keinen Grund, warum ich so radikal die Kohlenhydrate weglassen sollte. Und ich finde auch nicht, dass 180 viel sind. Also wenn jetzt jemand 180 einfach dann viel findet, dann ist es ja ein Ausdruck dessen, dass er einfach wahnsinnig restriktiv in dem Bereich sind oder ist. Und vielleicht mal noch ein anderer Punkt auch, wenn wir nochmal so ein bisschen Richtung Red S jetzt auch schauen. Es ist ja schon interessant, dass der neue Standard, also dieses Konsensus-Statement jetzt von 2023, ja im Unterschied zu den vorherigen von 2018, ja auch nochmal highlightet, dass es jetzt doch auch diverse Studien gibt, die eben zeigen, dass auch diese Kombination wenig Energie und wenig Kohlenhydrate, speziell bei Frauen, die ganze Sachlage verschlimmert, weil es die Hormonlage nochmal stärker in Bedrängnis bringt, also vor allem diese Cortisolausschüttung einfach höher ist, die ja so ein bisschen als der Beginn für die Problematik auch gesehen wird, dass die niedrige Kohlenhydrataufnahme auch das Hepzidin anhebt und das eine, also das ist für mich wirklich die erste Hammerbegründung für diese permanenten Probleme auch, die man ja in dieser Gruppe hat mit dem Eisenstoffwechsel, also dass sie diese niedrigen Eisenspeicher haben. ja, ohne Anämie, weil man es in der Regel vorher misst, also zumindest im organisierten Sport, aber immer wiederkehrend auch. Also es ist eine zweite gute Begründung zu der Thematik, dass wir auch wissen, dass der Sport an sich, das Training selber ja auch das Hepzidin beeinflusst und gerade das Morgen, also das Vormittagstraining da ja besonders schwierig ist. Also es ist diese Kombination mit wenig Essen, dieser Stress mit dem Essen auch im Übrigen und dann eben auch noch diese Kohlenhydrate so weglassen. Das ist wirklich nochmal so ein, du hast in deinem Blog ja geschrieben, Brandbeschleuniger, das finde ich einen sehr guten Begriff, den man wirklich so nochmal highlighten kann. Also das ist einfach eine Kombination, die wirklich schwierig ist und ich glaube, dass es gut wäre, eigentlich ein bisschen in die Richtung zu kommen auch wieder. Was ist so ein sinnvoller, normale Kohlenhydrataufnahme und nicht immer so hervorheben, dass man es auch ohne Kohlenhydrate schaffen kann. Das kann man. Also wir haben ja die Gluconeogenese. Aber die Frage ist ja, müssen wir es schaffen unbedingt in der heutigen Zeit? Ne? Und das, glaube ich, ist nochmal so eine, vielleicht so eine Frage, die man nochmal überlegen kann.
Ja, mega. Das hast du total genial erklärt. Und das war eben auch eher wie so eine provokative Aussage von mir, die jemand treffen würde, der nämlich sich so ernährt. Ich bin der ganz klaren Überzeugung, also 180 Gramm ist sehr wenig, finde ich jetzt persönlich. Und das ist ja auch das, was eben die Datenlage ja auch zeigt. Aber ich glaube, für viele ist das so vom Gefühl, oh mein Gott, das ist ja schon richtig viel, wenn ich hier ein bisschen Brot esse und dann da irgendwie einen Teller Nudeln und das ist ja schon viel mehr als sonst. Und ich glaube, für so diesen Otto-Normalverbraucher, der sich mit dem Thema eben beschäftigt oder auch nicht detailliert genug wahrscheinlich beschäftigt oder vielleicht sogar zu detailliert. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen, steht ja auch außer Frage am Ende. Wir könnten, und das ist das, was du am Ende ja auch schön beschrieben hast, wir müssten darauf ja gar nicht verzichten. So. Und ich finde, und das ist was, wo wir Social Media auch sehr prädestiniert für hernehmen können, es ist egal, wo ich hingucke, entweder es werden Kohlenhydrate schlecht gemacht, weil die machen Übergewicht, dann werden Fette schlecht gemacht, weil Fette sorgen für Entzündungen, machen das Endothel irgendwie durchlässig. Proteine sind schlecht, weil führen irgendwie zu Herzinfarkt und machen irgendwie die Niere kaputt. Also vom Prinzip her dürfte ich eigentlich nichts anderes machen aus Wasser. Ah nee, Wasser darf ich auch nicht, weil wenn ich 20 Liter Wasser trinke, dann kann ich auch sterben. Ich glaube, dieses Thema wird einfach so maximal kompliziert gemacht von allen neunmal klugen Leuten von der Seite, die vielleicht eine gute Intention haben, aber bei den Leuten am Ende ja dann doch wieder nur Angst auslösen und auch diese Art von Hilfe und diese Hilflosigkeit den Leuten irgendwie mitgeben, beziehungsweise dass die Leute ja wenig mitbekommen am Ende des Tages, weil man praktisch das Ganze ja nicht wirklich anwenden kann danach, sondern man nimmt nur diese Snippets mit aus den 60 Sekunden, aus den 60 Sekunden und am Ende weiß man gar nicht, was man wirklich machen soll. Um dieses Kohlenhydrat-Kalorien-Thema einmal noch so ein bisschen abzurunden, 3-12 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht, per Gewicht, mein Gott, ist immer so ein Zungenbrecher, finde ich. Wie ist das bei Proteinen und bei Fetten? Was wäre da so deine Einteilung? Wie viel am Tag ist gut oder auch nicht?
Also jetzt, wenn wir im Sportkontext nochmal sind, dann ist ja schon beim Protein eigentlich diese 1,2 bis 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Irgendwo da soll es drin liegen. Da gibt es eigentlich auch keine großartigen, stärkeren Differenzierungen. Ausnahme wäre vielleicht, wenn es jetzt wirklich um Hypertrophie geht, also wenn man jetzt wirklich sagt, ich will Muskelaufbauphase machen und ich brauche da auch was drauf, also nicht nur Kraft, sondern ich will da auch Masse draus ziehen, dann zeigen die Meta-Analysen zumindest schon, dass man 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht haben sollte. Bis dahin sozusagen hat man noch Effekte, wenn man drunter liegt, dass man da nochmal mehr draus holen kann. Wobei ich da vielleicht auch noch mal ganz kurz in Klammern anfügen will, bringt aber auch nur was, wenn genügend Energie aufgenommen wird, weil ich zwar mit den 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wenn ich sie dann vielleicht auch noch mal ein bisschen sinnvoll verteile, zwar die Muskelproteinsyntheserate natürlich schön anrege und auch die Baustoffe bringe, damit dann auch was aufgebaut werden kann, aber wenn der Stoffwechsel halt knapp bei Kasse ist, was dann die Kalorien angeht, und es kostet ja auch Energie, wenn ich da was aufbauen will, dann verpufft es halt. Und das sieht man wirklich allenthalben. Und es ist ja auch ein Symptom des Red S sozusagen, dass der da eben nicht gut funktioniert. Fett ist schwierig. Also da ist es tatsächlich so, dass nach wie vor in der Sporternährung es eigentlich so ist, dass man sagt, okay, wir schauen uns die Energie an, wie viele Kalorien braucht denn der da ungefähr, damit man das ungefähr erreicht, dass man kein Energiedefizit hat. Dann überlegt man sich, wie viel Kohlenhydrate brauche ich für das, was da trainiert wird, und legt den Wert fest. Dann überlege ich mir, wie viel Eiweiß brauche ich, lege das fest und dann guckt man, wie viel bleibt noch übrig und das mache ich mit Fett. Mm. Also es ist wirklich, also es gibt Gramm pro Kilogramm Körpergewichtsbereiche auch, aber es gibt keine Empfehlung dafür tatsächlich. Es ist aus gesundheitlichen Gründen, wird immer empfohlen, man soll nicht längerfristig unter 25% der Energie als Fett drunter liegen. Aber das ist auch das Einzige. Und es ist in der Realität tatsächlich, mache ich das auch so, habe ich jetzt das über 30 Jahre so gemacht und es hat eigentlich immer gut funktioniert. Also es war jetzt nie irgendwie, dass man dann gemerkt hat, okay, das kannst du nicht machen, weil die haben dann alle irgendwelche Probleme oder wir sehen dann gesundheitliche Probleme oder sowas. Und in der Regel bleibt ja auch genug. Also wenn ich jetzt nicht abnehmen muss und die Kalorien begrenzen muss stark, bleibt eigentlich auch genug Luft, dass man diese 25-30% Fett eigentlich auch normalerweise reinbringt.
Ja, ich kenne das tatsächlich aus der Medizin genau andersrum, dass man Fette sowas wie 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht macht, Proteine, so wie du auch gerade gesagt hast, so roundabout 1,5 und den Rest mit Kohlenhydraten auffüllt. Da ist aber theoretisch natürlich der Kohlenhydratanteil auch nicht der, der diesen Fokus mit Energie, mit Performance und Co. hat. Aber ich bin total bei dir, was so diese Datenlage angeht, finde ich es auch mega schwierig, weil es gibt gar keine auch zu... Wir sagen zwar immer, ja, Fette sind relevant für Hormonproduktion und ja, wir sehen das bei Bodybuildern, die sehr fettarm sich ernähren, gerade in der Vorbereitungszeit auf die Bühne, die rutschen ja auch in so einen Red S, in so ein kalkuliertes Red S irgendwie. Also die wissen ja, dass die ein Problem kriegen werden mit Testosteron und Co., aber da ist halt dieser Tag der Bühne ist halt ja das Ziel und dann brauchen die ja teilweise auch echt 5-6 Monate, um überhaupt wieder auf einen normalen Status Quo zu kommen oder brauchen sogar eine TRT in dem einen oder anderen Fall. Aber da ist es tatsächlich einfach so, dass wir ja gar nicht, berichtige mich, wenn du das anders siehst, also mir ist kein Wert bekannt, den wir zu uns nehmen müssten, um eine adäquate Hormonproduktion an Fett oder sowas zu haben. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Cut-Off-Bereich überhaupt gibt. Also gibt es irgendwelche Daten dazu, dass 0,8 besser ist oder schlechter ist als 1,2? Meiner Ansicht nach nicht. Ich weiß nicht, ob du das jetzt anders siehst.
Also weiß ich tatsächlich nicht, kenne ich keine Literatur dazu. Ich kenne es eigentlich immer nur in den Energieprozenten, also man eben nicht unter den 25% bleiben soll. Und im Sportbereich hast du natürlich, wenn du Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nimmst, schon auch höhere Werte. Ne? Also wenn du jetzt einen Radsportler nimmst, der da irgendwie jeden Tag 4-5 Stunden trainiert, also wirklich für Straße, die haben ja extrem hohe Energieumsätze dann auch einfach dadurch, dass du bist dann schon bei 4000 locker mal, vielleicht auch mal 4500 Kalorien. Und da kommt man dann schon auch auf 1,5, 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und die haben auch, wenn man es jetzt in Prozenten fassen würden, bist du da eigentlich von der Ernährung her auch ungefähr bei, sag ich mal, 40% Kohlenhydraten und eher 35-40% Kohlenhydraten. Nochmal, 40.
Proteine.
Genau. Ja. Nee, 40% ungefähr Kohlenhydrate und ungefähr 45% sogar Fett.
Ach, krass,
und
okay.
Dann der Rest
wegen Protein der Energiedichte jetzt einfach, oder?
Einfach, weil du, wenn du von 4000 Kalorien jetzt 40-45% Kohlenhydrate nehmen würdest, dann bist du trotzdem bei 500-600 Gramm Kohlenhydraten am Tag. Das ist eigentlich das Maximum, was du futtern kannst. Und die brauchen dann sozusagen den Fettanteil auch tatsächlich, um den Energiebedarf zu decken. Und die verradeln das ja auch. Die haben ja wirklich dann in einem Training alleine verbrauchen die ja dann schon 2000 Kalorien, wenn das so lange geht. Und da ist es wirklich so im Training, dass die Hälfte von den Kohlenhydraten kommt und die Hälfte vom Fett. Das ist ja dieses Training einer Fettmax letztendlich. Also das heißt, man braucht da auch, das ist auch so ein Trugschluss immer, wenn ich Fettstoffwechseltraining im Ausdauerbereich mache, brauche ich keine Kohlenhydrate. Das stimmt so nicht. Mhm. Ich brauche nicht 80% Kohlenhydrate, sondern eben nur ungefähr 50%. Und 50% machen wir die Fette aus. Wenn ich gar keine Kohlenhydrate verbrauchen würde, dann wäre ich so saulangsam, dass ich da eigentlich mein Rad schieben muss, weil ich gar nicht die Geschwindigkeit herkriege, dass ich da ordentlich fahren kann. Also das heißt, man verbraucht viel Kohlenhydrate, die müssen trotzdem viel Kohlenhydrate essen, die müssen aber auch viel Fett essen. Wir haben immer am Olympiastützpunkt damals in Frankfurt, wo ich noch war, da haben wir die Radsportler ja auch betreut, da habe ich mit dem Teamarzt immer so, wir haben immer so gesagt, ja, die dürfen gut bürgerlich essen, haben wir immer so zusammengefasst. Also das heißt, da muss man eigentlich nicht jetzt die Soße noch entfetten und was weiß ich was für Spirenzchen machen. Da sollen Kohlenhydrate ordentlich drauf liegen und ansonsten ist eigentlich auch ein ordentlicher Fettanteil voll in Ordnung. Und das ist eben der Unterschied jetzt zu vielleicht Schwimmen oder Eisschnelllaufen oder auch diese Disziplinen jetzt vielleicht Langlauf oder sowas. Also diese Kraftausdauersportarten, wo ja die Belastungen deutlich kürzer sind, läuft natürlich auch unter Ausdauer, aber da haben wir dann tatsächlich auch eine höhere Intensität und verbrauchen halt dann auch eher 80% Kohlenhydrate und nur 20% Fett und die müssen dann tatsächlich den Fettanteil auch niedriger halten. Also da wären wir dann schon eher bei diesen 25-30% und bei den echten Ausdauerleuten dann eher bei 40%, auch in der Tagesernährung tatsächlich beim Fett.
Ja, mega. Ich glaube, mit diesen ganzen Prozentzahlen kann man schon mal ganz gut arbeiten für sich. Lass uns versuchen, nochmal so ein bisschen diese Schleife zu Red S wieder zurückzumachen. Grundsätzlich, du hast gerade eben, kurz bevor wir mit dem Kohlenhydrat-Thema anfingen, dieses Thema Zyklus mal kurz so in den Raum geworfen. Du hast irgendwie so beiläufig gesagt, ja, und dann ist irgendwann einfach der Zyklus weg. Wie hängt jetzt all dieses wenige oder dieses große Energiedefizit damit zusammen, dass Frauen irgendwann keinen Zyklus mehr bekommen? Und was gibt's noch für Probleme, außer dass man halt irgendwie den ganzen Tag am Sofa verbringen will oder dass der Stoffwechsel sich adaptiert und runterfährt? Zyklus hast du gerade angesprochen, vielleicht können wir da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen.
Also es ist tatsächlich so, dass es, also wenn man es jetzt ein bisschen vielleicht nicht ganz so salopp formuliert, dann ist es tatsächlich so, dass eben durch dieses Energiedefizit, das da ist, wenn es eben zu hoch ist, es eben zu Veränderungen im Hormonhaushalt kommt. Und diese Veränderungen eben dazu führen, dass es dann irgendwann mal keinen Eisprung mehr gibt und dann eben auch keine Blutung mehr erfolgt. Das heißt, ich sehe im Grunde genommen, das Ausbleiben der Periode ist mehr oder weniger ein Symptom. Und deswegen muss man sich drum kümmern. Also wenn eine Frau, die eine regelmäßige Periode hatte, auf einmal die Periode verliert, dann muss man es auf jeden Fall abklären. Es muss auch nicht immer das sein. Es gibt andere Sachen ja auch, die da ursächlich sein können. Also abzuklären ist es. Aber es ist eben tatsächlich so, dass dieses, auch diese, tatsächlich die Ernährung, ich finde es immer wieder faszinierend, dass die Ernährung tatsächlich dann solche Auswirkungen haben kann, die dann eben dafür sorgt, dass tatsächlich es zu diesen also es ist eine Energieeinsparung letztendlich im reproduktiven System und dadurch bleibt dann die Periode aus. Wir haben aber auch, man sieht Einsparungen auch sehr stark im Knochenstoffwechsel tatsächlich, dass vor allem der Knochenaufbau nicht mehr ordentlich funktioniert. Und das ist schon eine gefürchtete gesundheitliche Auswirkung, dass es sich eben so eine junge Osteoporose auch tatsächlich entwickelt. Besonders dramatisch eben, wenn sowas dann bei jugendlichen Sportlerinnen vorkommt oder auch bei jungen Erwachsenen, weil wir ja alle noch bis Ende 20er Jahre auf dem Weg der Peak Bone Mass sind. Also schon ab dem 20. nimmt es ja deutlich ab, dass diese Peak Bone Mass aufgebaut wird, aber da kann noch was passieren und vor allem man kann es da wohl auch noch ein bisschen einholen, wenn man die da nochmal abfängt, aber die schädigen sich schon für ihr Leben letztendlich, weil sie dann eben mit einer niedrigen Peak Bone Mass in den Rest ihres Lebens starten, wo dann kein wirklicher Aufbau mehr stattfindet, also wir zehren ja dann wirklich über all die Jahre von dieser Knochenmasse und es ist dann eben eine vorgezogene, also altersmäßig vorgezogene Osteoporose dann schon ein Problem und wir sehen eben tatsächlich ja auch schwere Fälle, die schon mit 19, mit 20 eine Osteoporose haben wie eine 90-Jährige und im Grunde keinen Sport mehr machen können. Also es ist auch eine ganz massive Auswirkung. Eisendefizite habe ich schon gerade angesprochen, das hängt damit zusammen. Also man sieht auch, sehe ich auch in der Praxis tatsächlich, dass die meisten Sportlerinnen, die da Probleme haben, eben auch immer wieder niedrige Serum-Ferritinspiegel haben, ständig am substituieren mit Eisentabletten sind. Also es ist auch so ein Thema, das da mit drin hängt letztlich. Das würde ich mal sagen, sind die drei großen, glaube ich. Weshalb wir ja auch sagen, gerade bei Frauen eben die Kombination ausgebliebene Periode plus vielleicht Ermüdungsbrüche plus vielleicht dann noch das Serumferritin, wobei ich schon sagen würde, nur die zwei ersten. Wenn man das sieht, dann muss man an Red S denken auf jeden Fall. Es muss es nicht sein, aber man muss daran denken und dann würde es immer Sinn machen, finde ich, sich auch die Ernährung anzuschauen und mit der Sportlerin auch mal über ihre Ernährung zu sprechen. Und wenn ich dann halt feststelle auch, dass sie eine hohe Unsicherheit hat, was sie essen darf, vielleicht auch immer wieder mit dem Gewicht sagt, dass sie unzufrieden ist, viel Gewicht misst auch zum Beispiel, dann sind es auf jeden Fall weitere Mosaiksteine, die auf Red S hinweisen. Und dann würde ich sagen, kann man mal gleich mit einer Ernährungsberatung anfangen und parallel natürlich dann einfach mal Hormonstatus messen, zum sinnvollen Gynäkologen überweisen, der sich auskennt mit der Materie natürlich. Und dann weiterschauen, ne, und gucken diagnostisch, was ist zu tun.
Ja, also ich würde genau sagen, das ist so wahrscheinlich das primäre Klientel, mit dem auch wir arbeiten. Ich bin da gar kein Fan, zum Gynäkologen zu überweisen, sage ich auch ganz ehrlich. aber nur, weil die meisten Gynäkologen sich damit gar nicht beschäftigen. Und die Leute, die jetzt bei uns in der Bubble landen, die sind so, die kommen vom Gynäkologen und haben seit 3 Jahren keine Periode. Und das heißt, ja, nee, mal abwarten. Und oh ja, die einzige Lösung ist wieder die Pille. Und ich sehe nämlich dieses Thema mit dem Ferritin auch. Und das Problem ist ja, du hast es gerade eben schon mal kurz angedeutet mit dem ganzen Hepzidin-Thema und Co., dann hilft dir auch eine orale Eisensupplementation gar nicht, aufgrund dessen, dass ich dann zwar Eisen gebe, aber über die Regulierung von Hepzidin das Eisen ja nicht aufgenommen wird. Und dann hilft am Ende nur noch eine Infusion, um die Leute wieder so ein bisschen aufzupäppeln, was aber halt auch keine langfristige Lösung ist. Und was ich mega spannend finde, wir haben so im Team uns mal ein paar Daten angeguckt und wir haben so das Female Health oder den Female Health Report 2023 mal mitgebracht. Und ich finde, die Zahlen, die da erwähnt werden, gerade zu dem Thema sind extrem erschlagend, sind 700 britische Hobby- und Leistungssportler bzw. Sportlerinnen und da sind 91% der Menschen, die sich Gedanken machen über das Thema Kalorien und Essen. 91%, ne? Das ist übertrieben viel, muss man sagen. Und auch wenn man so sich diese Experience von den Red S-Symptomen, du hast ja gerade schon einige angesprochen, oder viele andere mit Immunsystemanpassung und Co., aber 51% dieser 700 befragten Frauen haben, 51% haben mindestens 2 von Red S-Symptomen, ne? Also mehr als die Hälfte. Nur um so ein bisschen nochmal, weil du gesagt hast, ich würde jetzt gerne mal so ein typisches Fitnessstudio mal durchmessen, würde ich auch mega gerne mal machen. Und wenn wir das so weiterspielen, da gibt es dann noch ganz viele Abstufungen, aber fast 20% haben 5 oder mehr Symptome von Red S schon. Mhm. Und ich glaube, das ist total relevant. Wir haben ja im Vorgespräch auch kurz über Diagnostik gesprochen. Ganz viele dieser Dinger braucht halt auch nicht eine primäre Diagnostik oder einen Gynäkologen oder einen Arzt oder wen auch immer. Klar, man kann dann Estradiol, man kann dann Progesteron und alle Anpassungen sehen und auch sehen, was mit Testosteron und Co. passiert. Aber grundsätzlich sind die meisten Dinge, wie du sie ja auch gerade schon angesprochen hast, ist Ernährung ist halt so ein relevantes Thema und ich finde es immer wieder erschreckend trotzdem, dass so wenig sinnvolle Sachen über Ernährung passieren und obwohl wir sehen, was das für eine Auswirkung hat, finde ich es ein bisschen kontrovers, wie das Essen im Krankenhaus tatsächlich ist, weil das spiegelt ja nicht das wider, wo wir eigentlich sehen, wie relevant das wäre. Klar sind da wirtschaftliche Faktoren, die damit reinspielen. Aber würdest du sagen, dass jemand, der seit 1,5 Jahren, seit 1 Jahr oder auch meinetwegen seit 2 Jahren keine Periode mehr hat, aber immer so ein bisschen auf diese lange Warteseite geschoben wird und ja, einfach mal abwarten, ist das was, was man abwarten sollte?
Also ich würde, also was ich wichtig fände, wäre auf jeden Fall mit einer Ernährungsberatung immer anzufangen, wenn ich einfach merke, da ist auch Unsicherheit im in der Ernährung drin und das Essverhalten, also wenn man zum Beispiel Ernährungstagebuch dann auch mal macht, na das, da gibt's ja schon, das sieht man einfach, dass die Ernährung so nicht passen kann. Du hattest ja vorhin auch schon ein schönes Beispiel gesagt, na, nicht frühstücken und dann nur Quark mit Beeren und so weiter. Das ist auffällig, Punkt. Ja. Und das muss angepackt werden, egal wie die Hormonlage oder was sonst so ist. Und da stelle ich immer wieder fest, also ich kriege ja viele Fragen auch per E-Mail eben und die fragen mich dann eben nach einem ärztlichen Kontakt zum Beispiel, weil sie das erstmal ärztlich abklären wollen und dann weiterschauen wollen. Und da würde ich sagen, also vielleicht auch an alle Hörer und Hörerinnen jetzt, die nicht von der Coaching-Seite kommen oder von der ärztlichen Betreuung. Also wenn ihr das Gefühl habt einfach, ich bin mir unsicher, ich weiß nicht, was ich essen soll, ich merke, dass ich infektanfällig ist, hast du ja auch angesprochen, also im Herbst eine Erkältung nach der nächsten, meine Periode ist nicht da und ich, wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich essen soll, dann ist eine Ernährungsberatung mal der erste Schritt, den man immer machen sollte, weil es gar keinen Sinn macht, es länger rauszuziehen. Es ist ja auch ein Stressfaktor und irgendwann wird es dazu führen, wenn es nicht jetzt schon ist, wird es dazu führen, dass es Probleme macht. Ich schicke schon in der Regel die Athletinnen oder Sportlerinnen, die jetzt schon länger keine Periode haben, schon zum Gynäkologen, weil ich natürlich, ich habe vorhin schon gesagt, sinnvoller Gynäkologe, also einer, der sich von dem ich weiß, dass er sich auskennt, anderes, ne? Der sich auskennt damit. Ich als Ökotrophologin eben, ich kann ja keine Hormone messen lassen. Also ich habe dann schon so meine Anlaufstellen, wo ich die dann hinschicke. Also das mache ich schon einfach deswegen, weil ich finde, dass es wichtig ist, dass man abklärt über die Hormonlage, ob eben eine Östrogenersatztherapie angezeigt ist, damit der Knochenstoffwechsel nicht noch weiter zum Erliegen kommt. Deswegen finde ich an sich auch eine Knochendichtemessung nicht so schlecht, weil ja die Literatur schon auch zeigt, dass es ja offensichtlich genetische Varianten gibt. Also nicht jeder in so einem Red S hat immer auch gleich Knochenstoffwechselprobleme. Manche haben ja interessanterweise keine. Hängt vielleicht auch von der Sportart ab. Wir wissen jetzt bei Radsportlern zum Beispiel, dass sie diese gläsernen Knochen haben, weil sie ja auch die Knochen sozusagen so wenig Druck empfinden, sondern ja nur das Pedal sozusagen bewegt wird, aber kein Aufspringen oder irgendein Zug auf dem Knochen ist, was ja dann auch nochmal zusätzlich, zusätzlich ein Problem ist. Also deswegen bin ich da schon so, dass ich das ganz gerne abklären würde, damit man eben den Zeitpunkt einer Östrogenersatztherapie nicht verpasst. Aber das, was ja auch in dem Konsensus-Statement eben so stark immer wieder thematisiert wird, man muss es dann durchscreenen und irgendwelche Fragebogen machen und gucken, haben die noch eine Essstörung oder dieses oder jenes. Das weiß ich immer nicht, ob man das so unbedingt braucht. Ich bin da eher pragmatisch. Ich würde sagen, also ich schaue mir den Einzelnen einfach an und wenn ich sehe, da stimmt was nicht, dann muss ich einfach gucken, dass man erstmal die Ernährung auf die Reihe bringt und dann eben die Dinge misst und anschaut, die ich wissen will, damit ich weiß, ob ich da medikamentös oder irgendwie eben was unternehmen muss. Ob ich dann immer die zweifelsfreie sozusagen Diagnose brauche, es ist ein Red S, glaube ich nicht. Und vor allem glaube ich nicht, dass wir die brauchen als Grundlage dafür zu sagen, da wäre jetzt eine Ernährungsberatung sinnvoll.
Was würdest du sagen, für wen ist das Thema total relevant? Also wir haben jetzt viel so über Ärzte, Gynäkologen geredet und wir kennen uns ja auch aus einer Ärztefortbildung. Mhm. Wer ist am nächsten an den Menschen dran? Wer arbeitet mit den Menschen am meisten? Was würdest du sagen, für wen ist das super relevant auch, das Thema?
Also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wo wir hinschauen. Also ich glaube, für die Ärzte ist es extrem wichtig, weil eben aufgrund der Symptomatik, also wenn jetzt eine Frau die Periode verliert, dann wird sie zuerst zum Gynäkologen gehen. Mhm. Und wenn der nicht Bescheid weiß, schlecht. Das andere Symptom, das sehr häufig ist, ist diese hohe Infektanfälligkeit. Und da gehen die eben entweder zum Apotheker, um sich mit Zink und Vitamin C einzudecken und zu gucken, was es sonst noch so gibt, was man fürs Immunsystem tun kann. Oder sie gehen zum Allgemeinarzt. Und wenn die dann nicht Bescheid wissen und in so einer Konstellation daran denken, dann verpassen wir halt eine wertvolle Chance, was zu unternehmen. Wenn wir jetzt in den ambitionierten, also wirklich in den Leistungssport gehen, dann haben wir dann natürlich die Teamärzte, die eine Anlaufstelle wären. Aber viel enger dran sind natürlich Eltern, bei vor allem jetzt jugendlichen Sportlerinnen, die jetzt so 16, 17 sind. Dann natürlich die Coaches einfach, ne? Und Physiotherapeuten würde ich unbedingt auch mit reinnehmen, weil die Physiotherapeuten ja sehr, die haben auch ein sehr gutes und enges Vertrauensverhältnis in der Regel mit den Athleten. Die Athleten verbringen viel Zeit auf der Liege mit denen und da wird schon viel auch über Ernährung gesprochen. Und wenn wir die Teamphysiotherapeuten jetzt mal nehmen noch, die Teamphysiotherapeuten sind viel dabei einfach auch, auf Lehrgängen, auf Wettkämpfen. Also wenn wir jetzt gerade so die Teams anschauen, das gilt sowohl für den Zweitligabetrieb in allen Spielsportarten, natürlich der Erstligabetrieb auch. Gilt aber auch zum Beispiel für die jungen Nationalmannschaften, gilt auch für die Erwachsenen-Nationalmannschaften. Die haben eigentlich alle immer so einen Pool an Physios, die mit dabei sind. Die hören, was die Athleten sagen. Wenn Ernährungsfragen da sind, gehen die meistens an die, weil die Trainer, da ist oft gerade bei Mädchen, wenn es männliche Trainer sind, nicht unbedingt das Vertrauensverhältnis da, dass man da über Ernährungskram sprechen würde. Und die sind beim Essen dabei. Und würden eben auch ein auffälliges Essverhalten sehen. Und wenn die so ein bisschen diese Puzzle beieinander hätten, wären das aus meiner Sicht eine ganz wichtige Gruppe, die wirklich das erkennen könnten. Coaches auch. Da ist auch die Weiterbildung, glaube ich, noch zu schlecht in dem Bereich. Bei den Coaches haben wir ein bisschen, glaube ich, das Problem, die haben halt einen brutalen Leistungsdruck auf der anderen Seite, haben viel um die Ohren, fliegen wirklich in allen Disziplinen eigentlich ganz schnell auch raus, wenn die Leistung nicht stimmt. Und die haben deswegen, glaube ich, nicht so den Blick vielleicht dafür, was machen die jetzt außerhalb des Trainings, ist da was auffällig? Es gibt Ausnahmen natürlich, ne? Aber es ist ein hartes Geschäft für einen Coach und es wäre gut, die besser zu briefen. Ich glaube aber, dass es eben andere Berufsgruppen gibt, die da vielleicht ein bisschen besser draufschauen können. Vielleicht auch innerhalb der Trainer, die Athletiktrainer zum Beispiel, die dann doch eher mal ein ruhigeres Training mit den Athleten und Athletinnen haben im Kraftraum oder sowas. Ne? Und da kommt auch aus der Athletiktrainerseite häufig die falschen Empfehlungen, nämlich eben lass die Kohlenhydrate weg, weil die halt sehr auch, also es ist auch kein Vorwurf, überhaupt nicht irgendwie jetzt böse gemeint, sondern es ist eine Erfahrung einfach. Kohlenhydrate wegzulassen im Kontext, ich will definiert aussehen und ich will Muskelmasse aufbauen, ist ja kein schlechter. Aber wenn wir eben Sportarten haben, die nicht nur in dem Bereich trainieren, sondern eigentlich das Haupttraining auf dem Platz haben, im Spielsport zum Beispiel oder eben auf der Tatanbahn oder sonst wo im Ausdauerbereich, dann ist das eben keine gute Empfehlung. Und diese Differenzierung, glaube ich, ist manchmal schwierig vielleicht für Athletiktrainer.
Wir fassen das bei uns in der Akademie so unter Health Professionals zusammen, wo wir versuchen, das mit Ärzten, mit Coaches, Physio, Osteopathen, Ernährungsberatern, aber auch Psychologen und Co. umzusetzen. Weil, wie du es gerade auch schon gesagt hast, dieser potenzielle Mensch oder potenzielle Frau, potenzieller Mann durchwandert ja verschiedene Instanzen, ob jetzt zuerst zum Arzt geht oder danach dann bei jemand anderem auf der Liege liegt oder mit einem anderen Trainer im Fitnessstudio oder irgendwas zusammenarbeitet. Und ich glaube schon, wenn wir dieses, muss jetzt ja nicht immer eine interdisziplinäre Zusammenarbeit sein, sondern dass halt jeder auf dieses Thema mehr und mehr geprimed ist, dann würde da, also 91% man sich Gedanken über die Ernährung, aber die Hälfte hat irgendwie mindestens zwei Symptome. Das heißt, das würde ja langfristig dazu führen, dass auch viel mehr Awareness für dieses Thema da ist und die Symptome viel klarer werden auch in dem Kontext. Weil ich glaube schon, wenn man dieses Thema mit der Energieverfügbarkeit einmal verstanden hat, jetzt vielleicht nicht, man muss jetzt nicht ganz deep mit Gluconeogenese und wie du eben schon angedeutet hast, verstehen. Aber ich glaube schon, wenn man grundsätzlich versteht, was das macht mit dem Körper, nämlich dass verschiedene Gewebe abgebaut werden, um es einfach zu sagen, wenn man halt zu wenig Energie da hat, dann kann man sich auch erklären, dass das Immunsystem nicht läuft, dass der Knochen nicht richtig läuft und Co. Und ich glaube, deswegen ist das so wichtig, dass wir das eben auch Trainern, Coaches und Co. mitgeben, damit die sollen das ja nicht behandeln und nicht therapieren, aber die müssten das wenigstens erkennen können, um dann eben zum richtigen Therapeuten, Arzt oder wie auch immer zu schicken. Wenn man das jetzt so grundsätzlich verstanden hat, und wir haben ja schon viel über das Thema Ernährung gesprochen, wie würdest du denn jetzt mit jemandem vorgehen? Also entweder du machst das in der Praxis, in der Ernährungsberatung oder jemand, der das jetzt hört, der sich angesprochen fühlt, klar können die Leute sich natürlich auch bei dir melden. Aber was wären jetzt die ersten Schritte? Weil ich glaube, auch da sind die Leute wieder so ein bisschen lost. Okay, sie haben jetzt gelernt, Kohlenhydrate auf jeden Fall nicht streichen. Aber ist das jetzt irgendwie, soll ich jetzt Kalorien erhöhen? Soll ich jetzt auf meine Makronährstoffe achten? Was ist jetzt mit dem Eisen? Also was wäre so eine Guideline, wenn man das von der Priorisierung einteilen würde? Wo fange ich an? Was sind so die ersten ein, zwei Steps, die für mich jetzt am wichtigsten wären?
Also Key Message will ich jetzt unbedingt loswerden. Makronährstoffe sind das größere Problem in der Sporternährung als die Mikronährstoffe. Das kann man auch an alle Health Professionals einfach nochmal sagen. Es ist ja immer so spannend, wenn man anschaut, welche Nahrungsergänzungsmittel werden von Sportlern eingesetzt. Dann sind es immer Mikronährstoffe und Makronährstoffe stehen ganz hinten dran. Wir haben die Probleme im Makronährstoffbereich. Jetzt, wenn wir nochmal auf die Sportlerin vielleicht zurückkommen oder den Sportler, was mache ich? Also man kann keine Kohlenhydratvorgabe geben praktisch. Ne? Aber was der erste Step wäre, den ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist vor, im und nach dem Training Kohlenhydrate platzieren. Da wird's gebraucht erstens mal. Da muss man sich auch, wenn man Angst hat, und das ist das, was ich halt viel erlebe, dass doch die meisten Sportlerinnen auch Angst haben vor den Kohlenhydraten, weil sie ja weggelassen haben aus einem guten Grund mal irgendwann und eben ja immer wieder festgestellt haben, dass wenn sie Kohlenhydrate essen, gleich mal 2 Kilo drauf sind und das wollen sie ja eigentlich nicht. Also deswegen ist da ein hohes Unwohlsein auch irgendwie da. Deswegen würde ich also Step by Step anfangen und ich würde auf jeden Fall vor dem Training Kohlenhydrate essen, sollten dann aber auch wirklich mindestens 60 Gramm Kohlenhydrate sein. Also nicht nur so ein Bananchen, das macht es eher schlimmer, als dass es besser macht.
Perfekt, dass ich heute Morgen vor meiner Fahrradeinheit eine Banane gegessen habe.
Ja, wenn es ein lockeres Training war, kann man das ja machen. Ne? Ist, ja. Aber also wenn man, also das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wenn wir halt einen Stoffwechsel haben, der eigentlich keine Kohlenhydrate gewöhnt ist und ich gebe denen jetzt kurz vor dem Training so eine Banane, dann sind es ja nur 20 Gramm Kohlenhydrate. Das heißt, die Insulinmaschinerie, die springt auf jeden Fall mal an. Das Gehirn bekommt es ja schon hier in der Backenschleimhaut mit, dass Kohlenhydrate kommen. Und dann gibt es tatsächlich so einen kleinen Peak, gerade bei einem Sportler. Und dann ist das Insulin gerade hoch und der Blutzuckerspiegel sackt richtig runter, wenn dann das Training beginnt. Und dann gibt's wirklich eine Hypoglykämie am Anfang des Trainings, wo die sich durchaus sauschlecht fühlen können. Und dann ist natürlich, dann geht mit Kohlenhydraten natürlich gar nichts mehr. Also es muss schon Blutzucker wirksam sein und es muss auch so sein, dass ein bisschen was in der Leber dann da eingespeichert wird. Deswegen also würde ich sagen, mindestens 60 Gramm.
Was für eine Form?
Ja, schönes Müsli zum Beispiel. Leicht verdaulich muss es halt sein, aber wenn wir jetzt sagen, 1,5 Stunden vorher oder so. Also ich würde es knapp vorher machen. Das ist auch ein großer Fehler, finde ich, immer wieder, den man in den Tagebüchern sieht. Samstag ist ja prädestiniert für die langen Einheiten, da hat man Zeit. Und dann wird um 10 Uhr gefrühstückt. Schaut auch gar nicht so schlecht aus. Ist vielleicht sogar auch ein bisschen was mit Kohlenhydraten dabei. Und dann wird aber erst irgendwie 4 Stunden später aufs Rad gestiegen. Dann ist alles weg. Ich bin eigentlich wieder niedrig im Blutzuckerspiegel. Das kann gar nicht mehr in diesem Training wirken. Und im Training geht dann trotzdem nichts. Also ich, wenn es tagsüber irgendwann ist, finde ich, ein Müsli ist immer, geht immer. Na, man kann das irgendwie die feinen Haferflocken nehmen statt den groben zum Beispiel. Man macht vielleicht nur einen Pflanzendrink rein, damit man es nicht so lange liegt. Mhm. Ist ja auch mal das Problem, dass wenn da noch viel im Magen ist, ist es halt unangenehm im Training, weil es einem doch hochkommt, Sodbrennen macht und so. Also deswegen wenig Eiweiß, auf keinen Fall Quark oder sowas, was da so die Liegezeiten so lange verlängert. Nicht viel Obst, nichts Faseriges oder so.
Also wenig Ballaststoffe.
Ja, also vor allem nichts Faseriges einfach. Mhm. Also wenn man so einen Apfel jetzt reinbeißt und isst, ne, dann merkt man ja, wenn man es runterschluckt, wie körnig das da ist. Und dann haben wir halt da solche Brocken im Magen. Das dauert halt, bis der das dann so weit runter verdünnt hat da und aufgelöst hat, dass der Darm es überhaupt nimmt. Also dass der Teilchenzähler, Messer, der da zwischen dem Magen und dem Darm ist, es überhaupt durchlässt. Mhm. Also eher Weintrauben würde ich da sagen, klappt man eigentlich gut. Jetzt haben wir ja noch Pfirsichzeit, kann man gut nehmen. Banane geht natürlich auch, kann ich auch mit reinnehmen. Und dann eben wirklich niedrig im Eiweißanteil sein. Man kann Milch nehmen, wenn man es verträgt. Wenn nicht, dann eben Pflanzendrink. Und dann eben so, dass es schon eine substanzielle Zufuhr an Kohlenhydraten ist. Und dann würde ich im Training Kohlenhydrate reinnehmen, dass man im Training versorgt. Also nicht Wasser nur, sondern isotonisches Getränk oder man nimmt eine Fruchtsaftschorle, irgendwie sowas. Man kann Gel dazwischen nehmen, man kann sich kleine, wenn das vielleicht kein durchgängiges Training ist im Fitnessstudio oder so, kann man sich so kleine Stücke vom Müsliriegel zurechtschneiden oder irgendwie sowas. Kann auch da eine Banane mitnehmen, wenn man möchte. Und dann nach dem Training eine gescheite Mahlzeit mit Kohlenhydraten, mit Eiweiß, mit ein bisschen Gemüse. Da ist dann auch egal, wie gut oder schlecht verdaulich das ist. Da kommt ja dann nicht mehr groß was danach. Kann man dann machen. Dann hat man zumindest schon mal diese Trainingseinheit sinnvoll eingepackt und hat eben, also bewahrt den Körper vor einem starken Energiedefizit dann in dieser Situation. Es gibt ja leider bisher keine therapeutischen Ansätze, wie man das eigentlich am besten in den Griff bekommen kann. Aber übereinstimmend eigentlich schlagen alle Experten so in der Literatur vor, das eben mal mit dem Training anzufangen. Und das würde ich auch so unterstützen. Auch weil wir da ein bisschen das Kopfkino, glaube ich, rausnehmen können, weil man ja sagen kann, stimmt ja auf jeden Fall, dass die Kohlenhydrate, die da platziert werden, ja auch direkt verballert werden im Training. Also die können nicht ansetzen. Und nach dem Training fülle ich damit ja die Muskulatur auf direkt. Also das heißt, es geht auch nicht ins Unterhautfettgewebe oder irgendwie sowas. Und ich glaube, dass solche Bilder, solche Vorstellungen auch dann für den Mut, den das dann für solche Patientinnen auch wirklich benötigt, das dann auch zu essen, dass die solche Bilder auch brauchen, dass sie sich nicht so viel Sorgen machen und dass sie vor allem gute Argumente brauchen, wenn in denen dann diese Ängste so hochsteigen in dem Augenblick. Also die dann einfach sagen, da kommt ja dann das Teufelchen, ne? Das dann da einflüstert, oh, das ist zu viel, bist du dir sicher? Das ist lieber, ne? Und dass man dann eben sagen kann, nee, ich will aber ja woanders hin. Die meisten, die ja zu mir kommen, wollen ja wieder ihre Periode zurückhaben. Also sie sind ja da, weil sie merken, es passt nicht. Und dass sie dann eben sagen, nee, ich will aber woanders hin. Es ist jetzt gar nicht schlimm. Es wird verbraucht im Training. Ich fülle jetzt nur die Glykogenspeicher auf. Also Teufelchen, bleib mal in der Ecke. Ich weiß, was ich hier tue. Und dann kann sich eben ein bisschen, wenn wir dann noch Glück haben, wenn es gut läuft, dann merken die, dass sie im Training besser sind, dass sie sich wirklich besser fühlen, dass es nicht so anstrengend ist. Und dann haben wir eigentlich die Tür schon einen ganzen Spalt weit offen, dass sie sich dann trauen, vielleicht im Alltag auch nochmal mehr Kohlenhydrate zu essen. Und das muss man dann wirklich Step by Step machen. Und meine Erkenntnisse eigentlich jetzt aus den vielen Beratungen, die ich gemacht habe, ist, dass diese Sportlerinnen einfach auch viel Gesprächsbedarf haben, weil es einfach lange dauert, bis sie mit ihren Zweifeln zurechtkommen und tatsächlich diese Rückversicherung immer wieder vom Experten brauchen, also vom Health Professional, der ihnen sagt, nein, das ist schon richtig, schau, und der ihnen auch hilft, die Zeichen, die der Körper ja sendet auch, ne, sie schlafen besser, sie sind vielleicht nicht infektanfällig, sie merken, dass es im Training besser läuft. Als Vorstufe merken ja auch viele, dass sie schon das Gefühl haben, sie kriegen die Periode, es kommt noch nicht, aber sie merken, dass es irgendwie sich wieder so anfühlt. Dass sie diese Zeichen auch wirklich wahrnehmen und richtig würdigen, dass es nicht untergeht in diesem allgemeinen, oh Gott, mein Gewicht und was wird jetzt alles werden.
Was ist für dich Training? Also wenn du weil du sagst die ganze Zeit eine Trainingseinheit, was verstehst du unter einer Trainingseinheit? Wenn ich mir mich so anschaue, also ich mache so in Summe seit 15 Jahren wahrscheinlich, ich habe früher super viel Badminton, Kampfsport gemacht. Das ist aber schon 30 oder 20 Jahre her. Ah, 30 nicht, aber 20. und ich würde sagen, so seit 15 Jahren mache ich Kraftsport und jetzt so seit einem Jahr ungefähr bin ich mehr so in diesem Triathlon-Ausdauer-Thema drin. Und ich habe noch nie in meinem Leben vor diesen anderthalb Jahren Kohlenhydrate während des Trainings getrunken. Jetzt mache ich das regelmäßig, weil ich den Unterschied total merke. Und ich nehme erstens leichter ab. Ich bin aber viel, wie soll man es nennen? Also viel energiegeladener und die Einheiten sind in Summe viel besser. Ich bin viel weniger erschöpft danach. Die Einheiten fallen mir nicht annähernd so schwer. Ich trinke so 60, 70 Gramm pro Stunde, roundabout ungefähr. Gut, jetzt wiege ich halt aber auch 96 Kilo. Also was würdest du sagen, ist eine Trainingseinheit? Ist so, weil wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten Menschen machen ja nicht eine richtige Trainingseinheit, sondern die meisten Menschen gehen ja so ein bisschen ins Fitnessstudio, machen so ein bisschen was und essen dann wahrscheinlich sehr wenig. Also ist die Frage, ist das eine richtige Trainingseinheit, wenn ich 60 Minuten ins Fitnessstudio gehe und davon 40 Minuten Satzpause habe? Ist es eine Trainingseinheit?
Also würde ich sagen, ja, ist eine Trainingseinheit. Wahrscheinlich keine, die zu einem Red S führen würde. Also das, was ich sehe jetzt bei den Sportlerinnen, die ich bei mir in der Beratung habe, die machen schon jeden Tag dann, wenn sie im Fitnessstudio sind, halt auch 2,5 bis 3 Stunden.
Oder und so High-Tee oder irgendwie sowas.
Ne? Ja, also Spinning-Class und dann noch Krafttraining oder irgendwas Aerobic-mäßiges und dann noch irgendwie eine Stunde Stepper mit Pyramidentraining und so weiter. Genau. Ne? Und diese Trainingseinheiten sind natürlich auch dazu geeignet, ein Energiedefizit zu bekommen. Wenn du jetzt wirklich nur einmal in der Woche oder zweimal in der Woche ins Krafttraining gehst und dann wirklich viel Pause zwischen den Sätzen lässt. Ich meine, auch da kann man zu wenig essen, gar keine Frage. Aber da ist natürlich der Energieverbrauch insgesamt schon niedriger. Wobei ich auch sagen muss, dass ich aktuell auch jemanden in der Ernährungsberatung habe, wo man sagen kann, der Energieumsatz ist gar nicht so hoch. Das sind im Grunde genommen 2500 Kalorien. Also das Training macht eigentlich nur 300 Kalorien im Schnitt pro Tag aus. Also ist jetzt gar nicht so verändert. Ne? Aber die Energieaufnahme liegt halt trotzdem nur bei 1300 Kalorien. Also das ist halt dann trotzdem 1000 minus. Ne? Und also deswegen muss man sich, glaube ich, immer im Einzelnen anschauen. Aber ich glaube, das Charakteristikum der meisten Sportlerinnen, die da mit diesem Thema kämpfen, ist schon, dass es substanzielles Training ist. Auch wenn sie nicht für einen Wettkampf trainieren. Ich müsste bei solchen Trainingseinheiten wie jetzt Spinning Class oder Krafttraining so, müsste ich keine Kohlenhydrate während Belastung aufnehmen. Dafür wäre aber die Voraussetzung, dass ich außerhalb des Trainings ausreichend aufnehme. Also das heißt, ich habe einen ordentlichen Satz an Muskelglykogen und ich habe einen ordentlichen Satz in meinem Leberglykogen drin. Aber wenn ich den eben nicht habe, dann muss ich eben kurzfristig vorher dafür sorgen. Und also auch diese Idee jetzt, die Kohlenhydrate praktisch vor und ins Training zu legen, ist ja die, dass ich eben die Last wegnehmen kann, es setzt nicht an und dass ich damit natürlich auch therapeutisch sozusagen coachingmäßig halt auch erreichen oder hoffe, dass ich erreichen kann, dass sie merken, dass die Kohlenhydrate ihnen im Training tatsächlich gut tun. Und dann habe ich eben eine höhere Chance, dass ich von der emotionalen Seite auch kommen kann und sie dazu bekommen kann, so und jetzt stock mal auch mal das Frühstück auf, komm, trau dich. Da passiert jetzt nichts. Und okay, wir machen es auch einfach mal nur für, lass es uns mal für 4 Tage probieren. Da passiert beim Gewicht gar nichts, brauchst dir keine Sorgen machen. Und man muss auch vorbereiten natürlich, wenn du das machst, musst du ihnen natürlich sagen, ja, es kann schon sein, dass dein Gewicht vielleicht ein Kilo hochgeht. Aber das ist eben wie beim Auto. Wenn du das Auto vollgetankt hast, auf die Waage stellst und dann Vollgas fährst, bis der Tank leer ist und du stellst dieses gleiche Auto wieder auf die Waage, dann hat es natürlich 45 Kilo weniger, weil 45 Liter im Tank fehlen. Siehst du dem Auto nicht an. Das hat genauso viel Türen, das hat keinen Gepäckträger zusätzlich oder irgendwas, ne? Sondern es ist genau das gleiche Auto. Du siehst nur da innerlich nicht rein, dass innen drin dieser Hohlraum jetzt einfach nicht gefüllt ist. Und wenn du das jetzt machst und deinen Hohlraum in deinen Muskeln füllst, dann hast du deswegen ja nicht mehr Körperfett. Du wiegst einfach mehr wie ein vollgetanktes Auto. Also ich glaube, wichtig sind solche Bilder, dass dieses Kopfkino ersetzt wird, sozusagen.
Die Metapher dann haben. Mag ich, ja.
Genau. Und ja, das hilft total. Na, das ist also wirklich das Beispiel schlechthin. Und wenn die vorher, also wenn du das noch prognostizieren kannst und sagst, also wenn du das jetzt machst, ich schätze mal, dass du ein Kilo zunimmst und die nehmen ein Kilo zu und nicht mehr. Also es ist ja, bloppt hoch und dann bleibt es ja da, aber weil es ja dann voll ist. dann ist es schon so, dass sie natürlich dann auch eher die Sicherheit bekommen. Okay, die Claudia erzählt ja keinen Quatsch, sondern das passt schon irgendwie. Und jetzt vertraue ich ihr vielleicht auch, dass ich mich jetzt doch nochmal überwinde und auch beim Mittagessen vielleicht nochmal ein bisschen Kohlenhydrate draufnehme. Und das ist wirklich ein langer Prozess, da muss man auch geduldig sein und muss, glaube ich, sehr empathisch auch sein, dass das Riesenschritte sind und wirklich Riesenängste dahinter stecken, das einfach dann auch zu machen.
Ja, ich glaube, das war nochmal ganz wichtig, das jetzt so einzuordnen und dass quasi eine Strategie ist, um das Training herum mehr zu fuelen, um den Leuten die Angst zu nehmen, aber gleichzeitig quasi die Speicher mehr aufzufüllen, die aber so energetisch direkt genutzt werden können. Und dadurch hat man ja so einen sich selbst potenzierenden Faktor am Ende. Genau. Die Metapher mit dem Auto klaue ich dir, weil ich nutze die gleiche Metapher nur nicht mit Glykogenspeichern und Ernährung, sondern mit Blutwerten und Öl und hast du nicht gesehen, cool. Tanken und sowas. Also von daher passt das super. Das wäre jetzt eine strategische Herangehensweise. Was wäre vielleicht noch ein zweites Tool, was du machen würdest mit den Leuten? Also jemand, der das jetzt vielleicht schon signifikant umgesetzt hat. Du hast jetzt gerade gesagt, okay, dann vielleicht langsam andere von den Bestandteilen, also so wie das Frühstück zum Beispiel, erhöhen und sagen, da macht man noch ein bisschen. Gibt es noch irgendwas ganz anderes, was du mit den Leuten machst?
Nee, eigentlich.
Ja, was ist so mit dem Training? Trainieren die genauso weiter? Oder?
Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, ja. Also es ist so, dass sehr viele sehr Angst haben, dass sie mit dem Training aufhören müssen. Also es ist wohl so, dass es von ärztlicher Seite Kollegen, Kolleginnen gibt, die da wohl drauf dringen, dass sie dann mit dem Training aufhören. Und das ist natürlich der Horror. Also gar kein Training machen. So. Ja, finde ich auch sehr schwierig, weil viele dann eben auch ihren letzten Halt so ein bisschen verlieren, den sie haben. Also ich mische mich, muss ich sagen, ins Training gar nicht groß ein. Ich mache schon eine Trainingsanamnese natürlich sehr gründlich im ersten Gespräch. Ich mache das auch immer so, dass wir im ersten Gespräch mal neben der allgemeinen Anamnese und wo ich mir so ein bisschen den Beratungsauftrag auch abhole, eben diese Trainingsanamnese machen und ich berechne dann im Grunde zusammen, also oder im Beisein meiner Sportlerinnen, den Energieumsatz, weil ich den tatsächlich als Hausnummer mal brauche, damit ich überhaupt dann auch die Ernährung einschätzen kann. Und für die meisten Sportlerinnen ist das schon auch ganz interessant, weil die tracken ihr Essen ja und die haben ja immer meistens in ihren Apps irgendwelche Vorgaben drin und das weicht schon öfter mal krass ab von dem, was ich da so ausrechne. Kenn ich, ja. Oder wir gleichen auch mal ab, was sagt denn die App eigentlich so zu dem, was ich berechnet habe. Das stimmt eigentlich meistens ziemlich gut überein. Das ist auch nochmal so ein gutes, schon mal erstes, okay, die Claudia kennt sich da aus anscheinend, das ist keine Diskrepanzen. Und dann mache ich halt ein Ernährungstagebuch. Ich lasse sie dann ihr Essen fotografieren. Ich habe da so eine Plattform, wo das hochgeladen wird, dass man das sieht mit Uhrzeit und Training und allem Pipapo. Und dann schauen wir das im zweiten Gespräch halt sehr gründlich miteinander an. Und dann ist halt die Frage, also ich mische mich ins Training eigentlich nur dann ein, dass ich auch ein bisschen drauf dringe, dass man vielleicht das Training ein bisschen reduziert, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass bei der Ernährung was vorwärts geht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, nochmal zu kommunizieren. Also wenn das Training dir so wichtig ist und du da so weiter trainieren willst, dann musst du jetzt aber auch gucken, dass du mit deiner Kalorienzahl mal ein bisschen hochkommst, weil sonst wird es nichts. Und ich versuche es eigentlich immer so ein bisschen zu erklären, dass es im Grunde so ein Strudel nach oben ist. Also je mehr Kohlenhydrate sie jetzt im Körper haben, desto mehr können sie auch im Training verballern, desto besser werden sie, desto mehr Kalorien verbraten sie auch, desto mehr können sie essen. Also das Gewicht kann theoretisch gleich bleiben, erhöht sich so ein bisschen in der aktiven Masse eben durch die Glykogenspeicher und es kommt vielleicht auch nochmal Muskulatur ein bisschen dazu. Aber es ist Erhöhung in der aktiven Masse und nicht so sehr dann in dem Bereich der Fettmasse. Und sie können dann auch wieder mehr essen, weil sie ja eben, wenn sie mehr Energie im Training umsetzen können, ist ja sozusagen das Budget auch insgesamt größer. Und eigentlich funktioniert das meistens sehr, sehr gut. Also ich habe schon viele Fälle jetzt gehabt, wo das dann die Periode eigentlich in einem halben Jahr oder einem Jahr auch wieder zurückgekommen ist. Allerdings sind es dann immer Fälle, wo die Periode auch noch nicht so lange weggeblieben ist. Bei den Athletinnen, wo dann halt schon 10 Jahre oder so oder 5 Jahre das weg ist, dauert es dann irgendwie länger. Und was man, glaube ich, machen muss nochmal, ist, dass man, also das habe ich auch oft schon gehabt, dass dann Athletinnen, denen geht's dann besser. Und dann kommen die natürlich auf die Wahnsinnsideen. Ich mache jetzt irgendeine Tour quer durch die Alpen oder sowas. Da ist jetzt und da melde ich mich an und mir geht's ja jetzt so gut. Und das muss man, glaube ich, einbremsen, weil das natürlich dann wieder so Touren sind, eine Woche oder auch 5 Tage, die ja so angelegt sind, dass man seinen Energiebedarf nicht decken kann. Also das sind solche Belastungen, wo man einfach ins Energiedefizit geht. Und es ist, solange die Periode nicht wieder da ist, einfach keine gute Idee. Also da würde ich einbremsen, ansonsten mische ich mich, wie gesagt, ins Training eigentlich nicht groß ein. Ich versuche eigentlich eher zu argumentieren, warum das fürs Training gut ist Und vielleicht auch nochmal, glaube ich, ganz wertvoll auch der Hinweis immer wieder, dass eben ja Gewichtszunahme auch ein Ausdruck der Trainingsadaptation ist. Also gerade im Ausdauertraining zum Beispiel ist ja eine der stärksten Adaptationen, die ganz, ganz schnell kommen, ist ja das höhere Blutvolumen, das ja durchaus 200 bis 500 Gramm ausmachen kann. Und dann kommen eben die Glykogenspeicher, die nochmal ein Kilo ausmachen, und dann kommt noch ein bisschen Muskulatur dazu, die da was ausmachen kann, und dann habe ich halt ratzfatz auch 2 oder 3 Kilo mehr. Und dass das eben ein Ausdruck sozusagen der Trainingsadaptation ist und dass sich die Muskulatur durchaus ja auch wieder zurückbildet, zum Teil jedenfalls, wenn man aus einer intensiven Trainingsphase zurückkommt. Also ich glaube, solche Dinge, solche Zusammenhänge sind, glaube ich, wichtig. Also ich erkläre das eigentlich, versuche das immer sehr stark zu erklären, und ich versuche auch die Ernährung schon klar zu steuern. Also ich versuche schon Vorgaben auch zu geben. Ob ich einen Plan gebe, hängt ein bisschen davon ab, ob ich immer das Gefühl habe, dass da eh was Obsessives dahinter ist, dann gibt's keinen Plan, weil ich auf keinen Fall will, dass da wieder rumgetrackt wird oder versucht wird, das irgendwie perfekt zu machen. Dann mache ich es eher über Teller, wie soll der Teller ausschauen, wie teilst du das ein, wie viele Mahlzeiten, auch Timing zum Training, solche Dinge. Aber die gebe ich schon ziemlich klar vor, und ich versuche die auch schon über meine Fotografiererei dann da eben, dass ich mir das mal wieder fotografieren lasse und anschaue, auch so ein bisschen zu überprüfen. Aber es geht tatsächlich in den Beratungen ganz stark immer wieder über die Frage, ist es nicht zu viel? Soll ich das jetzt wirklich so machen? Und so, woran merke ich, ob es zu viel ist? Soll ich an dem Tag, wo ich nicht trainiere, weniger machen? Sind es dann nicht vielleicht doch zu viel Kohlenhydrate? Also solche Fragen. Das ist, und damit ist eine Stunde Beratung vorbei. Aber das ist wirklich das, was glaube ich, was die dringend brauchen.
Ja, wir haben dann ganz oft die dann nämlich schon seit 5 oder 10 Jahren die Periode nicht mehr haben oder auch seit 3 Jahren oder so. Und da kommst du meistens dann ohne bioidentische Hormone einfach nicht mehr klar. Änderst dann halt alles, wie du es gerade formuliert hast. Und dann nimmst du die Hormone halt irgendwann wieder raus und dann kommt die Periode dann auch wieder irgendwann. Wobei das natürlich unter bioidentischen Hormonen in der Regel schneller geht. Klar, weil du halt einfach wieder einen Hormon-Peak letzten Endes auslöst. Wobei auch das ist ja am Ende des Tages nur eine Hormonentzugsblutung und kein wirklicher Zyklus, den man dann hat. Aber ich glaube, es ist super wichtig, dass man da wirklich ganzheitlich rangeht und vor allem auch dieses ursächliche Thema angeht. Und das ist halt primär einfach am Ende die Ernährung. Eine letzte Frage habe ich noch. Also ich habe noch ganz viele eigentlich, weil eigentlich ist das Skript hier irgendwie noch gefühlt 15 Seiten lang. Aber eine ganz wichtige habe ich noch, denn da haben wir gerade eben schon mal kurz drüber geredet, und das ist dieses Eisenthema. Ist das was bei dir in der Ernährungsberatung einen therapeutischen oder ernährungswissenschaftlichen Fokus dann auch hat? Also lässt du die Leute supplementieren, lässt du sie nicht supplementieren, also Eisenbisglycinat oder irgendein Eisenpräparat, oder steuerst du das über die Ernährung, oder sagst du ganz bewusst, ich konzentriere mich da jetzt erstmal gar nicht drauf, sondern ich versuche, den Rest in den Griff zu kriegen, und über diese physiologische Anpassung und wieder Runterregulierung von Hepzidin geht das Eisen langfristig eh wieder selbst hoch?
Kommt drauf an. Also in der Regel ist für mich die Energie- und Kohlenhydratregelung die wichtigere, weil das ja der sozusagen die Wurzel eigentlich ist. Meistens aber kümmere ich mich ums Eisen schon en passant. Ich rate eigentlich jetzt nicht zu einer Substitution. Das ist für mich jetzt auch so eine ärztliche Geschichte eigentlich. Ich finde auch, dass man das ja messen sollte dann. Und dann
ist ja, weil du eben meintest, du siehst sehr oft niedriges Ferritin.
Genau, ja, genau. Die kommen halt sozusagen mit der Geschichte, dass sie beim Arzt eben waren, das Ferritin. Also viel muss ich ja auch sagen, viele haben das gar nicht. Also dann schicke ich die schon zum Arzt, dass sie mal das Ferritin nochmal überprüfen lassen zum Beispiel. Aber viele haben das auch und wissen das und nehmen eben Eisentabletten. Also ich versuche dann meistens eigentlich im ersten Schritt, wenn sie Eisentabletten nehmen, die eben mal richtig zu platzieren. Also es ist ja schon, macht ja schon großen Sinn, die Eisentabletten eben zum Beispiel gerade dann zu nehmen, wenn trainingsfreie Tage sind. Also es da so ein bisschen sinnvoll zu platzieren, dass man auch schaut, dass wenn sie morgen Training wirklich unbedingt machen müssen, es wäre ja auch so eine Frage, ob man das nicht dann auf den Nachmittag schieben kann eben. Vielleicht auch diesen Zeitslot dann doch direkt nach dem Training mal auszuprobieren, was ja in der Literatur auch so anklingt. Aber ansonsten bin ich natürlich schon voll die Ernährungstante. Also ich versuche dann eigentlich schon so dieses Food First irgendwie. Und ich habe sehr gute Erfahrungen. Ich meine, nicht alle machen das mit. Ich habe wirklich gute Erfahrungen mit dann doch 2-mal in der Woche Fleisch wieder einzuführen. Fleisch grundsätzlich mittags zu platzieren und an den trainingsfreien Tagen. Und das ist tatsächlich so, dass ich da jetzt schon diverse Sportlerinnen und auch Sportler hatte, wo sich dann dadurch eigentlich die Problematik von selbst erledigt hat. Das ist schon auch ein Thema, dass eben die eisenreichen Sachen, also gerade weil du das auch vorhin so genannt hast, mit dem morgen schon mal gar nicht frühstücken, das kommt ja wirklich sehr häufig vor. Und die viele dieser Sportlerinnen, die von dem Red S betroffen sind, die essen abends Riesenmengen, wirklich Riesenmengen. Und dann aber auch immer kombiniert eben mit Soja zum Beispiel, das ja auch für die Eisenresorption schlecht ist, dann oder anderen, also viel Ballaststoffzeugs auch einfach. Und dann halt abends, wo ja eh Hepzidin im Grunde genommen die Eisenresorption hemmt. Also das heißt, sie verpassen eigentlich, das ist auch ein gutes Argument, finde ich, wieder für jetzt Frühstücke halt mal. Und schau mal, dass du auch ein Mittagessen machst, ein Gescheites, einfach weil dein Eisen da besser resorbiert wird. Und damit können wir dann vielleicht diese ganze Eisentabletten-Substituiererei vielleicht auch in den Griff bekommen. Und willst du dir nicht mal überlegen, an den trainingsfreien Tagen auch mal ein gescheites Fleisch zu essen? Und es muss ja nicht viel sein. Also, sie müssen ja nicht ein 300 Gramm T-Bone Steak essen. Also, ja, ein kleines Stück würde ja schon völlig reichen oder mal so eine Bolognese machen oder sowas. Und da sind dann schon viele, wenn man das so verargumentiert, auch wieder offen, weil dann doch auch viele von diesen Sportlerinnen gerne eigentlich den natürlicheren Weg gehen würden. Mhm. Und ansonsten, wenn das nicht geht, dann kann man ja auch unter der pflanzlichen Sichtweise kann man ja auch schauen, dass man gerade sich zum Beispiel um die eisenreichen Mahlzeiten in Kombi mit dem Vitamin C und so auf die trainingsfreien Tage mal stürzt und guckt, dass die eben beim Frühstück und mittags sitzen. Und damit glaube ich schon allein nur dadurch könnte man, glaube ich, schon viel bewegen auch. Ich meine, Studien, glaube ich, gibt es nicht dazu tatsächlich, aber die Empfehlungen gibt es so, die machen auch Sinn. Und zumindest in Bezug auf Fleisch kann ich sagen, funktioniert das schon. Das wäre jetzt auch wirklich an alle, die da beratend tätig sind, glaube ich, wäre gerade eben in dem Sportkontext ganz wichtig. Das ist auch wenig bekannt in Deutschland, habe ich den Eindruck. Da kann man eigentlich viel, viel Gutes tun.
Ja, ich glaube, in Deutschland ist tatsächlich wenig von dem bekannt, worüber wir gerade geredet haben, außer ja, diese Standardsachen mit Kohlenhydrataufnahme und Co. Aber selbst das, was bekannt ist, nimmt sich dann wieder irgendjemand und macht es dann wieder zunichte, indem man dann irgendwelche Instagram-Stories darüber macht und dann sagt, das ist alles schlecht. Und vom Prinzip her kann man ja, lustigerweise, eigentlich, du kannst ja jedes Nahrungsmittel schlecht machen, weil du findest ja in jedem Nahrungsmittel, wenn du es aus dem Kontext greifst und dir nur die eine einzige Sache anguckst, aber es geht ja ums große Ganze am Ende des Tages, so wie es auch eher darum geht, was du den ganzen Tag isst oder die ganze Woche isst, nicht was du jetzt primär in einer Mahlzeit isst, sondern die Summe der Dinge macht es ja aus. Und ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, dass die Leute einfach verstehen, dass es am Ende sowieso auf den Kontext ankommt, aber dass diese Basis bei Red S, bei geringer Energie oder bei einem großen Energiedefizit, letzten Endes es ist, sukzessive Sachen wieder hinzuzufügen. Aber ich glaube, das Sinnvollste ist, das halt mit jemandem zu machen, der sich da erstens A auskennt und vor allem aber auch jemanden, auf den man sich eben verlassen kann und an dem man so ein bisschen kurzfristig mal die Verantwortung abgibt und sich selber aus dieser Rechnung subjektiv und emotional versucht eben rauszunehmen, weil ich glaube, das ist schon ein relevanter Faktor, der nämlich eben oft damit reinspielt, weil selbst wenn man es alles versteht und alles kennt und man hat rein wissenschaftlich eine objektive Meinung, ist das bei einem selber trotzdem subjektiv immer nochmal was anderes. Ja, kann ich auch, also ich habe jetzt kein Red S und so, aber trotzdem aus eigener Erfahrung trotzdem sagen, verunsichert einen sowas trotzdem, auch wenn man eine rationale Erklärung dafür findet. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich das mit Philipp mache, weil ich kann trainieren. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, was mache ich jetzt, wann mache ich was, wieso mache ich was. Gut, ich habe auch von Ausdauersport nicht so viel Ahnung wie von Kraftsport, das ist noch ein anderer Nebeneffekt. Aber du hast trotzdem jemanden, auf den du dich verlassen kannst. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn, was ja du jetzt schon mehrfach angesprochen hast, ob das jetzt 120 Gramm Kohlenhydrate sind oder was auch immer, ist ja auch die Frage, ob dieses ganze kognitive System nicht einfach auch runterfährt, aufgrund dessen, dass sich der Stoffwechsel anpasst, weil wir eben zu wenig Energie haben. Das heißt, ob man so richtig rational dann immer wirklich denken kann, ist ja mal eine ganz andere Frage.
Ich glaube, du kannst da eh nicht rational drüber nachdenken in so einer Situation, weil dich ja die Emotionen überschwappen sozusagen. Ja. Also es ist ja nicht rational, die Kohlenhydrate wegzulassen oder
eben,
so, sondern
absolut.
Es ist eben, du bist da gefangen in so Vorstellungen, die aus denen du eben irgendwie dann alleine auch nicht rauskommst. Bei der Ernährung würde ich vielleicht noch gerne anfügen, dass die Vorstellung, man kann die Ernährung sozusagen mal abgeben, ne?
Ja.
Darf ich jetzt mal jemand?
Ja.
Tatsächlich nicht klar. So gut funktioniert einfach wie jetzt beim Training. Mhm. Und das ist nämlich auch eine, glaube ich, für die Ernährungsberatung auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass wir in der Ernährungsberatung ganz stark dahin arbeiten müssen, dass wir unseren Leuten die Kompetenz geben, ihre Ernährung auch ans Training anzupassen. Also Triathlon ist ein gutes Beispiel. Triathlon ist mega kompliziert jetzt für jemanden wie mich, der Ernährungsberater ist, weil die Trainingspläne ständig wechseln. Also mal grundsätzlich schon mal. Und ich kann, also klar könnte ich das, ich kann natürlich mir den Trainingsplan angucken für die nächsten 4 Wochen und dir dann immer einen Ernährungsplan dazu machen, aber das ist natürlich, da kommst du dann in Kosten, die keiner mehr bezahlen will. Und das nächste ist ja, dass dann ist beruflich irgendwas, dann ist der Trainingsplan anders als gedacht oder man wird krank oder es ist sonst irgendwas.
Ist nicht flexibel, klar.
Genau. Und deswegen glaube ich, und das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt in der Ernährungsberatung mit Sportlern jetzt einfach, das können wir nicht so einfach machen und sagen, hier hast du den Plan, mach mal irgendwie, kann man auch beim Adiposen nicht machen, aber ich sag mal, da kann man vielleicht eher sagen, da ist der Tag immer irgendwie so ein bisschen gleich, da schwanken die Kalorien nicht oder so. Im Sport können die extrem schwanken. Und Sportlerinnen, gerade die da jetzt auch ein Problem vielleicht damit haben, dass sie Angst haben, es könnte zu viel sein, die müssen unbedingt in der Ernährungsberatung die Kompetenz erlernen, wie sie das anpassen und wie sie in einem Rahmenplan, den man gibt, eben auch diese intuitive Komponente in einem gewissen Bereich mit reinnehmen. Also, dass sie sich eben trauen, abends, wenn sie wirklich sagen, ich habe aber jetzt noch sowas von Hunger, einfach die 4. Scheibe Brot noch dazu essen. Oder an einem Tag, wo sie das Gefühl haben, ich habe jetzt irgendwie nicht so viel Hunger, auch sich trauen, erst heute lasse ich mal diese 3. Scheibe weg und esse nur 2 Scheiben. Also das heißt, in diesen kleinen, das sind ja kleine Bereiche tatsächlich, aber die sind absolut notwendig, dass die Athleten und Athletinnen das lernen. Und das, glaube ich, ist eine wichtige Kompetenz, die wir in der Ernährungsberatung auch mitgeben müssen. Deswegen ist es auch eben wirklich mit einer Ernährungsberatung einfach nicht getan. Man braucht wirklich eine Palette an Beratungsterminen, damit man sowas eben auch erlernen kann und vor allem auch lernen kann, wenn ich was spüre, was heißt denn das jetzt? Weil der Körper redet schon mit einem. Und man muss seine Körpersignale einfach richtig einsortieren können in diesem Kontext Sport. Und theoretisch könnte man ja auch die Reaktion der Waage super mit einfließen lassen, weil die ja schon viel aussagt eigentlich, wenn man sie eben in diesem Mosaik irgendwie mit einbauen kann. Das ist wirklich für mich ein großes Problem, dass es oft mit solchen Klientinnen nicht geht. Die kann ich nicht auf die Waage stellen. Und dann habe ich nämlich auch keine Überprüfung, bin ich jetzt richtig mit meinen Kalorienberechnungen und mit meinen Kohlenhydraten, sondern bin da auch so ein bisschen im Blindflug unterwegs. Aber wenn man dann an sich ein unvoreingenommenes Verhältnis zur Waage hat, dann ist das eigentlich ein tolles Tool. Ich sage ja immer, die Waage ist eigentlich deine Freundin, weil sie dir sagt, was los ist bei dir sozusagen. Also bist du regeneriert oder nicht? Hast du zu wenig Kohlenhydrate aufgenommen oder nicht? Bist du dehydriert? Na, dafür setzt man es ja eigentlich alles ein. Mhm. Und deswegen wäre es sehr praktisch, wenn man das einsetzen könnte. Also jedenfalls dieses Kompetenzthema finde ich nochmal ein ganz wichtiges, das unbedingt mit rein muss.
Ja, mega. Ich glaube, das war ein super Abschluss tatsächlich. Claudia, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für sehr die gerne. Ganzen Infos, die du mitgegeben hast, vor allem für die ganzen praktischen Dinge, weil ich glaube, jeder, der irgendwie mit diesem Problem oder auch grundsätzlich mit einem unregelmäßigen Zyklus und Co. zu tun hat, der hat auf jeden Fall jetzt ganz viele Ansatzpunkte, wo man andocken kann. Ich glaube, es war auch wichtig, über dieses Kohlenhydrat-Thema ein wenig zu, das Wort gibt's nicht, aber entmythosieren oder, ne, du weißt, was ich meine, weil ich glaube, das ist immer noch so mit der größte Mythos, den wir irgendwie haben. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das letzte Wort gehört dir. Und ansonsten vielen Dank, dass du da warst.
Was heißt das letztes Wort?
Weiß ich nicht. Hätte ja sein können, dass du noch irgendwas ganz Wichtiges hast, was du loswerden möchtest. Oder du sagst einfach Tschüss, ganz wie du möchtest.
Dann sage ich einfach Tschüss. Es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und vor allem vielen Dank, dass du das Thema aufgegriffen hast, weil ich das tatsächlich sehr wichtig finde. Und ich hoffe, dass wir ein paar Sportlerinnen aufrütteln können, die dann vielleicht jetzt auch wissen, dass sie da eigentlich wirklich aktiv was tun können und dass es gar nicht so schlimm ist, in die Ernährungsberatung zu gehen.
Absolut. Also vielen, vielen Dank. Sehr bis gerne. Dahin. Ciao, ciao.
Ciao.